Und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio 247, live aus dem Chaos Computer Club Berlin in der Marienstraße 11 in Berlin. Und falls ihr das gerade an einem neuartigen Rundfunkempfangsgerät hört und denkt, vielleicht könnte ich da auch hingehen, das könnt ihr tatsächlich, könnt ihr da vorbeikommen. Wir haben noch ein bisschen Platz, dann könnt ihr zuhören, wie wir heute über Computerspiele reden. Und ich finde das eigentlich erstaunlich, weil meine Erinnerung ist es dafür, dass das Chaos Radio so ein Radio mit Digitalkrams ist, noch bis jetzt, ich glaube, gar nicht passiert oder zumindest relativ selten, und es wurde auch mal Zeit. Und ich begrüße deswegen recht herzlich Johannes Christmann, Jörg Friedrich und Stefan Höfelbrink. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Hi. Hallo.
Sehr schön, Sie sind alle da. Das kann man nicht nur hören, auch sehen unter streaming.media.ccc.de. Da winkt mir gerade in die Kamera. Und die Idee, diese Sendung heute mit diesen ganz bestimmten Leuten zu machen, kam ein bisschen daher, dass es etwas gibt. Und ich ziehe das jetzt so ein bisschen aus der Tasche, diesen Vergleich. Ja, also wir senden ja aus dem Chaos Computer Club Berlin. Das ist ja ein Hackerspace. Und es gibt den Saftladen in Berlin. Das nennt sich Gaming-Kollektiv. Aber immer wenn ich mal da gewesen bin, dachte ich so, das ist schon auch so ein bisschen ähnlich. Also da sitzen Leute an Tischen und machen was mit Code. Aber das Ergebnis ist halt ganz, ganz, ganz anders. Und dieser Vergleich muss jetzt sozusagen diese 2 Stunden tragen, die wir hier miteinander verbringen. Und das soll heute einen Einblick werden ins Computerspiele machen. Nicht im Sinne einer Einführungsveranstaltung oder eines Leitfadens, sondern eher so, wie es das Chaos Radio ja manchmal macht, so anekdotisch. Also man erzählt hier ein bisschen, wer sind die Leute, was machen die, wie sind die dazu gekommen? Und das ist ja vielleicht auch sozusagen mal ein Fenster in diese Welt hinein. Mehr als nur zu spielen, sondern auch eben das Spiel zu machen. Aber bevor wir über all das reden, ist ja zumindest eine Sache, also ich werde diesen Vergleich so zwischen Hacker und Gamemacher noch ein bisschen bemühen. Eine Sache ist ja auch so, die man immer nachsagt, hier sitzen jetzt wieder 4 Dudes mit Bärten und sprechen über Technik. Gibt es keine Spielemacherinnen?
Doch, die gibt es schon, aber nicht so viele.
Okay. Warum? Weiß man das?
Naja, das ist so ein bisschen diese Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Ne? Also,
es gibt nicht so viele, deswegen sind auch nicht so viele motiviert, da hinzugehen?
Genau.
Auch okay,
ja. Das und warum, ist halt so ein bisschen Historie, wie Spiele beworben wurden, so ab einem gewissen Zeitraum, dass dann halt immer mehr
Jungs-Spielzeug.
So, okay, genau, einfacher zu machen, eine Zielgruppe zu erreichen, dadurch, okay, wir konzentrieren uns auf die jungen Männer und dadurch waren Frauen ausgeschlossen, haben wir trotzdem konsumiert, aber halt. Ja, es ist so ein langer Rattenschwanz an Problemen, den wir da versuchen aufzurollen. Und wir kommen voran, aber es ist schon noch ein Haufen Arbeit vor uns.
Und es ist, man muss auch sagen, es ist auch so, wir haben es für diese Sendung versucht. Ja. Aber es war, glaube ich, die Troika aus entweder nicht deutsch sprechend oder nicht im Lande seiend oder gar nicht erst auf die Anfrage antworten, die dann dazu geführt hat, dass es jetzt doch wieder so aussieht wie immer. Unfassbar. Aber jetzt zu, ja?
Es ist aber auch ein bisschen besser geworden,
ja. Ich wollte gerade sagen, also stimmt, wir hatten durchaus Kandidatinnen.
Ja, genau. Und weiß nicht, ob das jetzt schon zu einer, aber Jo und ich haben ja irgendwie vor langer Zeit mal zusammen studiert und da waren nur Jungs. Also wirklich nur Jungs. Und ich unterrichte heute unter anderem da, wo wir studiert haben. Und da sind zum Teil Kurse mit die Hälfte Frauen. Das ist schon besser geworden.
Okay. Zu der ganzen Geschichte, wie ihr zusammen studiert habt und wie man generell sozusagen dahin kommt, dass man das macht, kommen wir später noch. Jetzt wollen wir erstmal klären, wer seid ihr denn überhaupt? Also ich möchte jetzt gerne der Reihe nach von euch wissen, wer ihr persönlich seid und was ihr so macht. Dann in welcher Organisationseinheit oder Kollektivform ihr arbeitet. Und dann vielleicht das, weil wir nicht die Zeit haben, über alle Spiele zu reden, die heute machen, so das Spiel, wo ihr sagt, okay, das ist, wenn ich mich vorstelle, ist das, dieses Spiel ist momentan so ein bisschen meine Visitenkarte. Vielleicht das Beste, was ihr gemacht habt oder das, an dem ihr gerade sitzt, das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Stefan, du hast doch fast gar nichts gesagt. Fangen wir bei dir an. Wer bist du denn eigentlich?
Ja. Stefan, und ich bin ein Solo-Entwickler und ich arbeite eigentlich auch seit 3 Jahren nur an demselben Spiel. Mhm. Und das ist eigentlich auch mein erstes großes Spiel. Also davor habe ich nur ganz viele kleine Sachen gemacht.
Aber immer alleine?
Ja, ein paar waren so in Kollaboration mit anderen Leuten entstanden, aber die meisten davon habe ich wirklich alleine gemacht.
Und das heißt, also du bist ein Spieleentwickler und du bist auch deine eigene Firma sozusagen?
Ja, inzwischen eine Firma. Okay. Gerade vor wenigen Tagen gegründet. Bis jetzt war alles noch amateurhaft.
Okay. Und was ist dieses Spiel, an dem du da arbeitest?
Das Spiel heißt Deathwish und ist ein postapokalyptisches Rollenspiel.
Okay.
Ja, und
wenn du das sagst, sagen dann Leute immer, das ist ja sowas wie Fallout. Okay, aber sag doch mal, für die Leute, die nicht wissen, was Fallout ist, was ist ein postapokalyptisches Rollenspiel und was passiert da?
Oje. ja, ein Rollenspiel ist eigentlich so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also man steuert einen oder mehrere Charaktere, man erkundet eine Welt, man spricht mit den anderen Charakteren in der Welt, manchmal bekämpft man die auch. Und man kann meistens auch sehr viele andere Dinge da machen, wie sich durch die Gegend schleichen, irgendwelche Schlösser knacken, irgendwelche Hacking vielleicht, sowas noch. Und Fallout ist so ein Prototyp für diese Mix von Rollenspielen mit dieser postapokalyptischen Welt zusammen, ja.
Jetzt ist es aber so, Fallout ist ja so irgendwie 3D-Ego-Perspektive.
Nein, das fing ja die ersten Fallouts ja nicht.
Naja, gut, aber also wenn man heute mit Menschen spricht, die die noch nicht so alt sind,
bin ich alt.
Naja, also ich meine, man muss ja sagen, die Timelines waren jetzt gerade wieder voll von Trailern zu dem nächsten Fallout-Titel. Und das ist schon sozusagen eher fotorealistische 3D-Grafik. Was ich fragen wollte, ist, du seit 3 Jahren alleine quasi in einem Spiel arbeitest, ist wahrscheinlich anders?
Ja.
Nur eine Vermutung?
Also ich verwende Pixel Art, eher so einen dreckigen, gemalten Pixel Art-Stil. Der hat jetzt mit Fallout selber nichts zu tun, aber ich verwende halt dieselbe Kameraperspektive wie in diesen alten Fallout-Spielen, eher schräg von oben. Und dieser gemalte Stil passt da so ganz gut zu. Und der ist eine. Okay. Naja, ich wollte jetzt sagen, der ist auch natürlich einfacher zu machen als realistische 3D-Grafik, aber das im Detail ist es dann doch ein bisschen komplexer manchmal.
Okay, da können wir vielleicht noch im Detail drüber reden. Jörg Friedrich, wer bist du? Wo kommst du denn her?
Hi, ich bin Jörg. Ich bin seit 2003 in Berlin und mache hier Spiele. Und ich habe auch eine Firma, ich bin eine zweizellige Einheit,
okay, im
Saftladen. Wir sind 2 Leute, haben eine Firma, die heißt Paint Bucket Games. Und unser Erstlingswerk ist ein Spiel, bei dem man eine Widerstandsgruppe spielt im Dritten Reich hier in Berlin. Man managt die und man macht Missionen mit denen und man versucht im Prinzip zu überleben und sozusagen das Ende dieser Zeit zu erreichen. Das Spiel heißt Through the Darkest of Times.
Aber was heißt, man managt die?
Also man ist eine Figur in dieser Gruppe. Man ist jetzt nicht irgendwie, man schwebt da nicht drüber und steuert diese. Man ist tatsächlich ein Charakter. Aber man ist so der Anführer. Das ist so die Story dahinter ist, dass man die Gruppe anführt. Und man schickt die hauptsächlich auf Missionen, um mehr Unterstützer zu bekommen und um irgendwie das Regime zu schwächen und Leuten zu helfen. Und diese Gruppe, also ich nenne es ein Strategie-Adventure, aber diese Gruppe besteht eben aus verschiedenen Charakteren. Die haben tatsächlich einen Hintergrund, die haben verschiedene politische Ansichten, die sind zum Teil, manche sind verheiratet, manche sind Juden, manche sind vielleicht homosexuell und all das spielt mit rein in dem, was der Gruppe passiert und das, was die Gruppe macht.
Aber wenn du sagst Management und Mischung, ist das dann, also diese Action-Sequenzen, die es anscheinend zu geben hat, werden die auch gespielt oder ist es wirklich nur so, ich entscheide, wer mit auf eine Mission kommt und dann wird automatisch ausgewürfelt, was da passiert?
Ja, es ist eher Letzteres. Ich entscheide im Prinzip, wer geht mit auf eine Mission und was ich dann bekomme, sind so kleine Geschichten sozusagen, kleine Textabschnitte, in denen ich dann wieder entscheiden kann. Dann kommen die vielleicht wieder zurück, dann passiert was, dann wird jemand verhaftet, dann wird vielleicht ich verhaftet, ich werde verhört, ich muss Antworten geben, dann kann ich mich entscheiden, verrate ich jemanden oder nicht. So in der Art läuft das ab.
Ein Widerstandsmanagement-Spiel einer zweiköpfigen Firma. Jetzt, wenn Stefan gesagt hat, er macht das alleine, dann muss ich ja, also wir können nachher noch drüber sprechen, aber ich muss ja erstmal nicht fragen, was er macht, weil er macht einfach alles.
Ja.
Was machst du?
Ich mache alles außer Grafik. Okay. Das heißt, ich mache, ich programmiere, ich schreibe viel, ich mache das Game Design. Und also ich denke mir die Spielsysteme aus, sowas alles. Und die Grafik macht der Sebastian, der heute hier nicht ist. Genau.
Ist das eine klassische Aufteilung oder gibt es klassische Aufteilung, dass man sagt, also bei kleinen Teams ist es oft so, einer programmiert und der andere macht die Grafik oder ist das sozusagen ganz verschieden?
Ich glaube, das ist ganz verschieden. Oder? Wie ist es bei euch, Jo?
Also ich würde schon sagen, dass traditionell wahrscheinlich der Split ist so zwischen Grafik und Programmieren. Es gibt schon auch so Twitter-Wesen, die dann beides bedienen, also Stefan oder auch in größeren Teams, aber ich glaube, also ich würde mir, wenn ich jetzt überlegen würde, so, dass einer codet und der andere macht irgendwie Sound oder so, ist eher ungewöhnlich.
Ja, das stimmt, aber jetzt so Game Design zum Beispiel, das ist ja oft auf beide verteilt oder das ist jetzt nicht unbedingt, also so, da ist irgendwie egal, an wem das dran hängt, ob das der Techniker macht oder
stimmt, da haben es wenige so gut wie du mit Sebastian, der sich da raushält.
Also, aber I wish.
aber das ist, also man kann schon mal sagen, also der Split irgendwie, einer programmiert, einer macht Grafik, der kann eher häufiger auftreten und den Rest macht man so zusammen. Also irgendwie das Spieldesign, die Mechaniken irgendwie zusammen vielleicht ausfallen.
Üblicherweise schon.
Genau, okay, Johannes, erzähl doch mal, wie ist es denn bei euch?
Ach so, ja. Hallo, ich bin Johannes. Ich bin genau wie Jörg auch seit 2003 hier in Berlin. Ich komme aus dem Süden. Ich habe eine Firma gegründet, nachdem ich lange in so einem Mainstream-Bereich Spiele gemacht habe, unter anderem Spec Ops The Line gearbeitet. Habe ich 2004 eine Firma gegründet, die heißt Maschinenmensch, zusammen mit Ria Jamili. Und da machen wir auch hauptsächlich Spiele. Zum Beispiel The Curious Expedition ist bisher unser einziges richtig veröffentlichtes und kommerzielles Spiel. Das geht um Expeditionen im 19. Jahrhundert in unerforschte Territorien der Welt. So im Stile von Jules Verne oder so von Humboldt, die Expeditionen in Südamerika. Allerdings kommen dann auch so fantastische Elemente dazu, wie so Dinosaurier oder Riesenkrabben, die einen dann furchtbar auffressen.
Den Kopf abbeißen?
Den Kopf abschneiden mit der Schere.
Kein Spiel, kein gutes Spiel ohne Riesenkrabben.
Kannibalisieren sich dann. Und so. Also richtig Fun und Feel Good Game. Ist aber auch so wie Stefan in so einer reduzierten Pixel-Art-Optik gehalten. Und viel mit Text auch. Also es ist ein sehr reduziertes Spiel, eben auch dadurch, dass wir es zu zweit gemacht haben, also Riad und ich, ganz bewusst ein kleines Spiel gemacht, weil wir halt eben aus dieser großen Produktion kamen, wo man so mit 120 Leuten zusammengearbeitet hatte und gesehen haben, oh mein Gott, da muss man doch auch so viel verkaufen. Deswegen wollten wir lieber ein kleineres Spiel machen. Das war dann eben die Expedition. Das haben wir dann auch jetzt mehr oder weniger fertig. Man kann ja nicht die Finger von lassen und macht immer noch so ein bisschen weiter. Aber jetzt haben wir jemanden eingestellt, der das weitermachen muss. Und wir machen es nicht mehr selber.
Okay, ihr seid damit fertig.
Nein, immer noch nicht. Ich habe gerade vorhin, bevor ich losgefahren bin, ich bin fast zu spät gekommen, weil ich noch mal dran was gemacht habe. Also ich kann auch nicht die Finger von lassen. Aber wir machen auch noch ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel habe ich auch den Saftladen mitgegründet. Und wir sind auch so ein bisschen im kulturellen Umfeld rund um Spiele tätig mit Maschinenmensch.
Okay, jetzt es ist bei den Sachen, die ihr über Spiele machen erzählt habt, sozusagen, sind mir dann zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist, ich spekuliere jetzt darauf, So the Darkest of Times ist wahrscheinlich auch Pixelgrafik.
Nein, es ist 2D auch, ja. Aber es ist nicht Pixelgrafik. Okay. Es ist so ein bisschen handgezeichneter Stil, es geht so in Richtung Scherenschnitt so ein bisschen.
Okay.
Es orientiert sich, also ganz grob, es orientiert sich an eigentlich an Kunst der 20er Jahre.
Ja.
Wir haben einen Stil gesucht, den die Nazis verboten hätten.
Okay.
Und also so, es geht so ein bisschen Richtung Käthe Kollwitz oder
okay. Aber auch sozusagen ein, wie soll man das sagen, ein
stilisiert.
Stilisiert, genau, ja. So abstrahiert, stilisiert.
Ja, ja.
Und das ist jetzt bei allen drei Spielen so. Und jetzt ist ja Pixelgrafik auch hip gewesen, vielleicht die letzten Jahre oder immer noch da. Ist das auch eine Budgetfrage? Ich meine, ihr seid jetzt alle kleine Teams und ihr macht alle reduzierte Grafik, nenne ich das jetzt mal der Einfachheit halber. Ist das nur eine ästhetische Entscheidung oder ist das schon auch eine Entscheidung für, da muss man. Wenn ihr jetzt sagt, also irgendwie, Stefan hat ja gesagt, seit 3 Jahren, Johannes sagt, man kann sowieso nicht die Finger von lassen. Also wahrscheinlich hat man auch an dem Grafikstil unendlich viel zu tun. Aber ist der einfacher zu managen? Oder woher kommt das? Also das ist jetzt Zufall, dass hier 3 Leute sitzen, die, wo es sozusagen ähnlich ist.
Also ich komme ja auch aus dem Mainstream-Bereich, habe auch lange in großen Teams gearbeitet und auch lange in Positionen, wo man irgendwie so Kram gemanagt hat und sozusagen ausgerechnet hat, wie viele Leute braucht man, wie viele Grafiker braucht man, um den Wald zu bauen. Und es ist ja einfach immer eine pragmatische Entscheidung mit dabei, denke ich. Also ich denke, es ist sehr schwer, wenn man eine rein kreative Entscheidung trifft und sagt, die kann ich, und die erfordert aber ein Budget, das ich nicht habe, dann wird es halt nichts. Mhm. Ne? Also von daher spielt das, glaube ich, immer mit rein. Ich finde das auch eigentlich eine gute Sache, weil man einfach, es gibt dieses geflügelte Wort, ohne Beschränkungen gibt es keine Kreativität. Mhm. Ich glaube, wenn man Beschränkungen hat, dann kann man innerhalb von denen kreativ sein. Und das ist auch interessant.
Okay. Wenn ihr bedächtig mit dem Kopf nickt, ist es im Radio immer total gut, wenn ihr noch so wenigstens zustimmendes, ja, super, super, genau, wenigstens sowas. Stefan, wie ist denn das bei dir? Du bist ja sozusagen, vielleicht würdest du sagen, du arbeitest seit 3 Jahren mit dem Film, man könnte ja auch vermuten, du bist seit 3 Jahren gefangen mit der Entscheidung, die du mal getroffen hast.
Ja.
Ist das sozusagen, ist das was, wo du denkst, ah, hätte ich es doch anders machen sollen?
Also ich habe sehr viel gelernt in der Zeit und würde jetzt einige Dinge auch anders machen und könnte die jetzt auch schneller machen, aber die Zeit war ja irgendwie auch notwendig gewesen, um halt diese Schritte so zu lernen und einmal durchgemacht zu haben.
Ja.
Und also zu dem Grafikstil wollte ich noch sagen, bei mir war das auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, das wegen der Optik den zu wählen. Mhm. Und natürlich, weil der auch irgendwie machbar ist, aber machbar wäre vieles. Also zum Beispiel auch einfache 3D-Grafiken.
Ja.
Also was man ausschließt, sind so diese High-End, hochrealistischen 3D-Grafiken, wo man irgendwie 3-4 Wochen an einem Charaktermodell sitzen würde. Hm. Das sitzt natürlich nicht drin. Aber daneben gibt es viele andere Stile, die man wählen könnte in der Machbarkeit und die auch ähnliche Vorteile hätten. Zum Beispiel diese ein bisschen Stilisierung oder ein bisschen abstrakter, was ja auch ganz gut ist für den Betrachter, dass die Vorstellungskraft noch ein bisschen mehr da eingebracht wird. Also ja.
Also ich sag ja mal, fotorealistisch kann ja eigentlich jeder. Ne? Naja, okay. Ist ja wirklich nur eine Frage, wie viel Geld du halt auf dein Spiel wirfst. So. Ja. Aber wenn du dir mal so Spiele anguckst, wie jetzt zum Beispiel Stefans Spiel, da ist halt, also sowas kann nicht jeder. Das ist so, da kommt dann eine künstlerische Komponente dazu, die außerhalb von rein technologischer Umsetzung oder von einfach einem finanziellen Möglichkeitenrahmen ist, sondern da musst du eine Seele reinstecken in das Spiel und da musst du mehr reingeben als einfach nur, ich werfe da jetzt ganz viele 1000-Euro-Scheine dagegen und dann sieht es irgendwann fotorealistisch aus. Das ist ja langweilig, das will doch keiner.
Das ist aber schon auch so ein bisschen stolz, ne? Also guckt, ich kann mit diesen einfachen Mitteln auch.
Ja, natürlich.
Dieses geile Ding.
Natürlich, machen. Man steckt ja auch viel rein. Ich meine, du bist ja in so einem super kleinen Team. Natürlich steckst du auch extrem viel von dir selber in so ein Spiel rein. Mhm. Und ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen, als an einem fotorealistischen Spiel arbeiten zu müssen.
Ist das, glaubt ihr, dass Pixelgrafik, jetzt, ich schweife ein bisschen ab, es muss kurz sein, sozusagen weiter überleben wird? Oder ist das, also weil ich die, oder Pixelgrafik wird ja mal verbunden mit dieser Nostalgik der frühen Computerspielzeit. Und jetzt gibt es die ja mittlerweile und die sieht ja mittlerweile auch anders aus, weil jetzt auch Technologien angewendet werden, die es damals gar nicht gibt. Also irgendwie so, ich kenne die Fachbegriffe nicht, Shader oder Weichzeichner. Oder ich spiele jetzt gerade ein Rollenspiel, was auch in dieser Japano-Pixel-Grafik ist, aber so ganz viel mit Tiefen, also anscheinend mit 3D und Tiefenschärfe arbeitet. Mhm. Die Mittel sind ja schon auch schneller, aber meint ihr, das stirbt trotzdem irgendwann weg?
Also wenn du es mal nicht auf Pixel-Art reduzierst, weil letzten Endes, wenn man jedes, egal welches Bild man hochskaliert,
ja, okay.
Also
immer Pixel. Ja, alles sind Pixel. Also,
wenn wir über Stilisierung reden, dann finden wir eine gemeinsame Basis so. Und ich glaube, Stilisierung wird niemals wegsterben. Ganz im Gegenteil, was wir jetzt gerade erleben, ist sozusagen auch was die traditionelle Kunst durchgemacht hat, immer mehr eine Annäherung an das Realistische. Mhm. Und irgendwann kam dann der Impressionismus um die Ecke und hat gesagt, wisst ihr was?
Das kann ja jeder.
Ist mir doch scheißegal, ich mache jetzt mein eigenes Ding hier. Ja. Und ihr seid auf einmal alle total langweilig. Ja? Und daraus ist dann eine Explosion von neuen Stilarten entstanden. Und da sind wir eigentlich, denke ich auch, wenn wir sowas Ähnliches erleben bei den Spielen machen. Jetzt rennen sie gerade alle sozusagen der realistischen Grafik hinterher. Aber was ist denn, wenn wir das erreicht haben? Was ist denn dann? Dann geht's ja nicht mehr weiter. Dann ist halt fotorealistisch. Okay, jetzt geil, sieht halt gut aus so. Ein Jahr später sind die Leute gelangweilt. Und dann fangen sie an, halt eben neue Stilrichtungen zu suchen, neue Wege zu suchen, um sich auszudrücken visuell. Und da sind wir ganz klar die Vorreiter.
Oh, jetzt könnte man noch eine schöne Diskussion hinterher schieben zwischen, also ob wenn ich nicht mehr unterscheiden kann, ob ich in einem Computerspiel bin oder nicht, dass es dann gerade wieder zur Aussage wird, das Computerspiel so zu machen, dass ich genau weiß, dass ich jetzt in einem Spiel bin. Aber ich will noch eine andere Frage stellen, die mir aufgefallen ist bei dem, was ihr erzählt habt, über das Computerspiele machen. Nämlich, keiner von euch macht Sound. Ist Sound was bei Computerspielen, das muss ich jetzt als Radiomensch natürlich extra fragen, was man eher so hinterher macht, also wo man sagt, also ich habe jetzt hier mein Spiel mit der geilen Pixelgrafik, die sozusagen selbst Impressionisten blass werden lässt und eine schöne Game-Mechanik und dann suche ich mir jemanden, der vertont das mal.
Also Sound wird ganz oft unterschätzt, das stimmt. Und das ist mit Sicherheit nicht, also ist zumindest nichts, womit ich anfangen würde. Mhm. Bin, glaube ich, auch, das ist generell, glaube ich, nicht so audiophil.
Lass mich die Frage mal ganz konkret stellen. Ja. Stefan, machst du zu deinem Spiel auch die Sounds und die Musik selber?
Nee, genau. Da habe ich jemanden, der dann sowohl Sound als auch Musik macht.
Ja.
Aber also ich meine, generell zu den Audiosachen, die funktionieren halt ganz gut. Also man kann das Spiel halt ganz gut ohne Audio erstmal entwickeln, dass es funktioniert, von den Mechaniken hier und dergleichen. Deswegen ist das, glaube ich, so eine Sache, die oft irgendwie extern passieren kann und einem abgenommen werden kann.
Ja, bei euch? Macht bei euch jemand Sound im Team?
Ja, wir arbeiten mit der Almut Schwacke, die ist auch im Saftladen. Das ist eine ein Foley-Artist, das habe ich jetzt erst gelernt, was das ist.
Yeah.
Also die hat sich auf Geräusche spezialisiert und unterstützt uns da. Und die kann das einfach viel besser als wir.
So. Aber sie gehört nicht zum Paintbucket, sondern sie ist auch sozusagen eine externe Quelle.
Es ist eine externe Quelle. Mhm. Wir haben einige externe Quellen. Wir arbeiten auch noch mit Leuten, die uns beim Schreiben unterstützen. Mhm. Das bleibt, glaube ich, nicht ganz aus bei einem Zwei-Leute-Team, dass man sich Hilfe holt. Aber ich möchte schon, und das gilt auch für alle Externen, dass die mit in den kreativen Prozess einbezogen sind. Also, dass die nicht nur, dass du sagst so, hier ist unser Spiel, jetzt mach mal, schreib mal eine Geschichte dazu. Okay, ja, oder mach mal Sound dazu, sondern dass man sich früh hinsetzt und sagt, hier ist das Spiel, das wir vorhaben, das sind die Dinge, die wir planen, was wäre denn dein Input, was könnte man denn da noch machen, weil da kommt viel mehr bei raus.
Okay.
Aber das ist ja schon noch unsere Konstellation so. Also, ich meine, es gibt ja auch Spiele, die ohne dass jemand im Team früh dabei wäre, der auch eine Affinität zum Sound hätte, wären die nie entstanden. Ne? Also, Guitar Hero ist das einfachste Beispiel vielleicht. Oder hier Elektroplankton, ein altes DS-Spiel. Spiele, die eigentlich Sound im Kern-Gameplay auch haben. Oder hier Res auch extrem. Mhm. Würde niemals funktionieren ohne den Soundtrack, diese Spiele.
Ja, aber das sind ja Spiele, also die Beispiele, die du nennst, für die Leute, die es nicht wissen, das sind alles sozusagen eben Spiele, wo der Sound, also wo man mit dem Sound spielt oder auf dem Sound spielt.
Ja.
Das ist aber sozusagen eine sehr kleine Kategorie von Spielen.
Weil es vielleicht nicht so üblich ist, sozusagen die Menschen halt eben, die soundaffinen Menschen im Core-Team sitzen. Aber gibt es ja auch.
Gibt's auch.
Ne? Und außerdem machen wir ja auch Sound. Also Stefan oder wir beauftragen ja sozusagen Menschen, die halt das besser können als wir. Aber wir haben ja auch eine Meinung dazu. Ne?
Ja.
Und und dadurch...
Entschuldigung, es war wirklich gar nicht als Vorwurf gemeint. Es war wirklich sozusagen nur das Interesse, an welcher Stelle das im Prozess dann stattfindet.
Ja, ja.
Im Entwicklungsprozess, genau.
Ich finde nur wichtig, dass man eben auch das tut, selbst wenn man es nicht selber macht. Ne?
Ja.
Also ich meine, ich sage ja auch meinem Programm, was es für Grafiken generieren soll. Ich mache die ja nicht selber auf den Monitor rauf, die farbigen Pixel.
Aber es ist sozusagen noch eine Abstraktionslayer dazwischen.
Das stimmt.
Okay, wir hören jetzt mal rein in ein Ding. Das ist jetzt von euch, von Curious Expedition, von dem Soundtrack. Der Track heißt Elektra. Wer hat den dann gemacht?
Alexander Batsch hat er gemacht, hat es gemacht. Das ist auch so in unserem Alter. Der hat mit Ria zusammen, war der auf der Schule. Mhm. Das war ganz lustig. Da haben wir einen ewig langen Auswahlprozess gemacht, mit welchen Soundleuten wir zusammenarbeiten. Und haben die alle durch so riesen Reifen springen lassen und lange Auswahlprozesse. Und zum Schluss hat er dann das Rennen gemacht, einfach nur, weil er mit Ria in die Schule gegangen ist. Aber es war eine gute Entscheidung, weil der war der verrückteste von allen, der unerfahrenste von allen, was Spiele-Soundtracks anging und Musik. Aber war das experimentellste und damit auch am besten zum Spiel gepasst. Und wir sind super froh, dass wir es gemacht haben.
Gut, dann hören wir da jetzt mal rein und danach sprechen wir mal ein bisschen, was Connections beim Spiele machen auch für eine Rolle spielen.
Thank you.
Elektra war das vom Curious Expedition Soundtrack und das ist eines der Spiele von den Menschen, die heute hier im Chaos gerade zu Gast sind, nämlich Johannes Christmann, Jörg Friedrich und Stefan Höfelbrink. Herzlich willkommen zurück und ihr dürft ruhig Hallo sagen, sonst weiß man gar nicht, dass Hallo. Ihr da seid im Podcast Sehr nachher. Also, ihr seid zwischendurch gegangen. Wir haben jetzt gerade darüber geredet, wer ihr seid und was für eine Art von Spielen ihr gemacht habt und wollen gleich mal drüber reden, weil ich habe am Anfang diesen Vergleich bemüht, ne? Hackerspace, Saftladen, dieses Gaming-Kollektiv. Mhm. Bevor wir aber darüber reden können, was der Saftladen ist, müssen wir, glaube ich, darüber reden, wo ihr eigentlich herkommt, also wie ihr zum Spielemachen gekommen seid, warum und welchen Weg ihr genommen habt, der dann letztendlich in diesem Ding endet, was halt ein Gaming-Kollektiv.
Ding.
Naja, das ist
eine Auffanggrube.
Naja, aber ich stelle dir, wenn jemand Hackerspace sagen, dann denken die Leute immer, das sind diese Stock-Fototypen, also so Hoodie vom Computer nicht beschienen.
Genau so gebückt. Sehen wir ja auch aus.
Ja, so genau. Sehen wir auch aus. Und Saftladen stelle ich mir halt genauso. Also stellt man sich, das ist so ein dunkler Raum, ne? Alle mhm. Fenster sind zugehangen.
Wir sind im Keller.
Alle mit Hoodies. Alle ganz bleich vor allen Dingen.
Ja.
Genau, Hoodies auch? Ach echt?
Ja, wir werden auch ständig angerufen von Leuten, die ihren Drucker nicht installieren können.
Ja, wir spielen meistens Counter-Strike.
Ich habe hier den Netzwerkdrucker, ich krieg den nicht.
Ja. Ist das ungelogen? Ist das schon mal passiert?
Ja, ständig.
Wirklich?
Nein. Also ich habe es einmal, glaube ich, und dann konnte ich nicht helfen. Und dann haben sie sofort realisiert, nee, ich bin die falsche Person
dafür. Das passiert ja, also... Ja. Das geht an Menschen, die sozusagen, also wenn man zum Beispiel...
Vornehmlich Verwandtschaft ruft da oft
an. Wenn man über Digitalthemen im Radio redet, wird man auch gefragt, ob der... Drucker vielleicht.
Ja, genau.
Von daher hätte es mich jetzt nicht
überrascht.
Aber wo kommt ihr her? Jetzt habe ich schon irgendwie Johannes und Jörg, ihr hängt irgendwie zusammen.
Ja, das ist eine, wir haben sogar mal zusammen gewohnt.
Genau,
ja.
Das klang schon vorher an. Bevor wir dann in die intimen Details einsteigen.
Darüber reden
wir nicht. Naja, wir hören erstmal, was Stefan zu erzählen
so
hat.
Sachen zu erzählen.
Und dann werden wir mal gucken, was wir da vielleicht noch aus euch rauskitzeln. Stefan, wie bist du denn, bist du als Spielemacher geboren worden oder wie ist das passiert?
Nee, aber das fing schon recht früh an, also im Jugendzeitalter dann irgendwann, also in den 90ern noch.
Das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten, ja. Damals mit QBasic, ja, und dann mit C, so die ersten Text-Adventures, die waren auch so kreativ benannt wie Dungeon 2, Dungeon 3 und...
Besser ist heutzutage auch nicht mehr.
Ja. Und irgendwann was Grafisches, das hieß dann Dungeon Fighter, war auch schon ein Rollenspiel und dann, naja. Irgendwann später hat es dann aber wieder aufgehört, bin ich irgendwie ein bisschen von abgekommen. Und dann habe ich irgendwie so jahrzehntelang irgendwie gar nicht mehr so viel mit Spielen gemacht.
Sondern?
Ja, alles Mögliche. Also ich war eigentlich so jemand, ich wusste nicht genau, was ich überhaupt wollte. Und dann, ich habe 2 Jahre im Altenheim gearbeitet. Und ich habe viele Jahre auch mit meinem Vater zusammen in der Firma gearbeitet, in so einer kleinen Druckerei oder einem Druckvorstufenbetrieb, so nannte sich das damals noch. Und bis vor ungefähr 5-6 Jahren. Und dann habe ich irgendwann aber, dann konnte ich einfach nicht mehr. Also das hatte überhaupt keine Zukunftsperspektive und ich war so frustriert von dem.
Inwiefern Zukunftsperspektive? Im Sinne der persönlichen Erfüllung? Oder des Geldes wegen? Oder?
Ja, also die Druckbranche ist ja jetzt nicht unbedingt so ein zukunftsweisendes Ding. Es wird ja eher weniger Papier genutzt in der Zukunft.
Also ich kenne da Firmen, aber ja.
Ja, ja gut, aber generell, ich meine, allein durch die wahnsinnige Konkurrenz dann im Internet war das gerade für so eine kleine Firma auf dem Lande dann auch noch sehr schwierig.
Ja, aber jetzt ist ja irgendwie, also... alleinstehende Spielentwicklung jetzt nicht unbedingt einen Job, den man wegen des großen Geldes und der Zukunftsperspektive ergreift, könnte ich mir vorstellen.
Nein, aber warum soll man in einem Job festhängen, der auch kein Geld bringt und dazu noch scheiße ist?
Okay, also, verstehe.
Dann kann ich ja besser den Job versuchen, den ich immer machen wollte.
Ja.
Also bei mir war wirklich, es hat einfach so, das Fass ist übergelaufen. Ich konnte einfach nicht mehr. Und dann bin ich zusammen mit meiner Frau hier nach Berlin gezogen Und hatte noch erst überlegt, zur Uni zu gehen und Game Design zu studieren. Hatte so eine Bewerbung abgeschickt. Aber mir war schon irgendwie klar, ich versuche jetzt erstmal so einfach das selber zu lernen. Also ich war immer so ein Autodidakt.
Ja.
Und habe dann ganz viele kleine Spiele gemacht. Ich konnte ja auch eine Weile überleben, noch mit den eigenen Ersparnissen, die ich hatte.
Die Reste aus der Druckerei. Ja. Wir kriegen es, wie gesagt, nicht ausführlich hin, aber wie macht man das, sich selber Spiele machen beizubringen?
Ja, ja, also es gibt ja im Internet genug Material, um es gibt ja alles Mögliche im Internet zu finden.
Ja, ja, aber das ist ja auch das Problem. Also kannst du vielleicht eine Quelle nennen, wo du sagst, das war total hilfreich, das, was ich mir da angeguckt habe?
Also ich bin irgendwann auf die Entwicklungsumgebung Unity gestoßen. Und die macht er dann um einiges einfacher für mich. Ich mag die Programmiersprache C#, die man da verwenden kann. Und die ist so für so ein Ein-Mann-Team ist das irgendwie so die genaue, so eine gute Mischung aus, dass man viel machen kann, aber es ist auch gut zu machen. Und ja, aber wirklich YouTube-Videos, alles Mögliche. Also ich weiß, dass ich damals Programmieren gelernt habe, hauptsächlich durch irgendwelchen anderen Quellcode angucken und dann die eigenen Sachen da reinhacken. Also ich wusste, da gab es damals irgendwie so ein DirectX-Demo, so ein 2D-Grafikzeug. Da gab es eine Quelldatei und da dachte ich, okay, damit kann man irgendwelche Sprites auf dem Bildschirm machen. Dann hacke ich jetzt meine eigenen Funktionen da rein. Also für eins dieser ersten Spiele und das war dann so eine einzige Quelldatei gewesen, wo ich mein komplettes Spiel dann geschrieben habe. Einfach weil ich es nicht besser wusste. Ja. Aber so fängt man halt an. Oder ich fing so mit an.
Und jetzt hast du gesagt, du hast vor 6 Jahren entschlossen, ein Spiel zu machen. Seit 3 Jahren sitzt du an, wie heißt es, Death Trash?
Death Trash, ja.
Death Trash. Was hast du in den anderen 3 Jahren, in den ersten 3 Jahren gemacht?
Sehr viele kleine Spiele.
Und die dann auch verkauft? Also wovon lebt man als Ein-Mann-Spieleentwickler?
Ne, ich habe da keine Einnahmen gehabt. Also mir war aber auch klar, dass ich... mein Ziel war dann, Portfolio aufzubauen.
Ja.
Ich dachte, ich habe kein Studium und dergleichen. Ich komme ja nie in irgendeiner Firma unter, wenn ich nicht irgendwas vorweisen kann. Also wollte ich ganz viele Spiele machen, um zu sagen, ja, hier, ich kann Spiele machen. Mhm. Und Death Trash ist dann eher so zufällig entstanden. So nebenbei. Ich hatte dann noch bei jemand anders mitgeholfen an dessen Spiel. Und dann hatte ich dann abends quasi immer an Grafiken gearbeitet und irgendwann ist dann das Spiel daraus entstanden. Aber als ich das dann gesehen hatte, wusste ich, das ist jetzt das Ding, was ich machen möchte.
Ja. Okay, ich muss ja trotzdem mal fragen, wovon lebt man denn dann? Von der Reste aus der Druckereischatzkiste oder hat man als Spieleentwickler...
Irgendwann ging das dann in familiäre Unterstützung über. Beziehungsweise die Unterstützung meiner Frau.
Ja. Und jetzt musst du mit Death Trash reich und berühmt werden.
Ich weiß nicht. Aber es war ja direkt auch, also bei dem Projekt war zumindest von Tag 1 an irgendwie so ein bisschen Interesse von außen, sodass absehbar war, okay, irgendwann kann man daraus was machen. Also entweder ein Crowdfunding oder mit einem Publisher zusammenarbeiten.
Aber das heißt, das ist, wenn man diesen Weg anstrebt als alleine Einzelkämpfer, dann muss man auch sozusagen dann in Vorleistung gehen, sage ich mal.
Ja.
Also wäre es sozusagen gut, eine Schatzkiste zu haben.
Ja,
aber
auf jeden Fall. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich habe jetzt so 3 Jahre und ich weiß, es wären noch so vielleicht 1,5 Jahre, bis es dann rauskommt. Und also ich hätte nie gedacht, dass es dann so lange dauert. Aber rückblickend betrachtet natürlich.
Okay, und wie bist du dann auf die Idee gekommen, im Saftladen zu arbeiten?
Ich war dann, als ich in Berlin ankam, da habe ich einige Events hier besucht und dann schon mal die anderen kennengelernt. Und im Internet lernt man sich ja auch kennen über Twitter und dergleichen. Und dann war man irgendwie so auf dem Schirm von den Leuten, glaube ich.
Okay, und dann einfach sozusagen gedacht, in einem Kollektiv arbeiten ist gut.
Ja, also für mich auf jeden Fall. Also ich war vorher nur immer in meinem eigenen Raum von morgens bis abends. Und das schlug irgendwie so ein bisschen auf die Laune.
Verstehe. Jörg, wie war es denn bei dir? Wie bist du zum Spielemachen gekommen?
Ja, also ich bin als Kind in den 80ern aufgewachsen. Da war der C64 das, was man haben wollte. Und den hatte ich nicht. Und den habe ich, ja, ganz schlimm. Und das war Teufelszeug und das kam bei uns nicht ins Haus. Und da habe ich angefangen, die Spiele, die ich beim Nachbarn gespielt habe, zu Hause nachzubauen.
Auf?
Mit Papier und, und so. Und dann so mit 2 Spielern, so einer macht den Computer und der andere macht sozusagen das, was der Computer dann machen würde. Und so ging das los. Und irgendwann habe ich dann schließlich doch mir mehr oder weniger mit meinem eigenen Geld C64 kaufen dürfen. Und habe dann angefangen, ganz furchtbar schlechte Text-Adventures in Basic zu schreiben. Und als Rache musste meine Familie die dann spielen. Und ja, und dann war so ähnlich bei Stefan. Ich habe dann einen ganz anderen Weg gegangen. Ich habe irgendwie alles möglich gemacht und weil ich immer auch dachte, um Spielentwickler zu sein, muss man furchtbar gut programmieren können. Und um furchtbar gut programmieren zu können, muss man furchtbar gut in Mathe sein. Und das bin ich nicht und deswegen kann ich das nicht. Und Grafiker kam auch nicht in Frage. Und war dann über Umweg. Ich war am Flughafen in Frankfurt eine Zeit lang so, weil Reisen war die andere Sache, die ich cool fand und habe da als Reisekaufmann gearbeitet. Und da fing es an, dass ich, da hatte man immer so tote Zeiten, so die Nebensaison, so im weiß ich, November oder so, da kommt kein Schwein. Und da saß ich dann mit meinen zwei Rechnern an einem Schalter und auf einem Rechner habe ich angefangen zu modden. Weil ich hatte echt stundenlang nichts zu tun.
Also Computerspiele zu verändern.
Richtig, genau. Also existierende Spiele zu verändern. Und da habe ich eben mitbekommen, oh, es gibt Level-Editoren. Oh, das kann ich ja. Oh, Skripten, das geht und so. Das kriege ich hin. Und das war ziemlich cool. Und das das war ja so irgendwie so frühes Internet, so Ende 90er, habe ich dann hochgeladen und die kamen dann auch ganz, ganz gut an. Und dann dachte ich, oh, das ist ja ganz cool. Vielleicht gibt es da ja doch eine berufliche Perspektive für mich. Und bin dann auch da ging es mir ähnlich wie Stefan. Ich habe irgendwann gedacht, also die Reisebranche hat keine Zukunft, das Internet wird schon immer größer, es ist irgendwie ganz klar, dass das, was ich jetzt hier mache, kann eigentlich ein Computer besser, wenn die Leute dem nur vertrauen. Damals haben sie eben noch nicht vertraut, das war eigentlich dein einziger Vorteil als Mensch. Und bin dann nach Berlin auf die Games Academy damals. Die haben da ganz frisch einen Kurs angeboten als Programmierer. 3D-Programming nannte sich das. Und das war 2003, genau. Und weil ich dachte, das sei halt ein guter Weg, um Kontakte zu bekommen und um auch was zu lernen. Aber Programmierung konnte ich nicht so gut, hatte ich mir halt nur ein bisschen was beigebracht. Und war dann da zwei Jahre, habe die Ausbildung abgeschlossen und habe dann dabei aber festgestellt, dass ich nicht als Programmierer arbeiten will, also zumindest nicht in erster Linie, sondern ich eigentlich Game Design machen möchte oder Level Design oder was in die Richtung. Also dass für mich Programmierung immer nur Mittel zum Zweck ist und nicht, also so, ich möchte was erreichen, ich möchte, dass im Spiel etwas Bestimmtes passiert und deswegen programmiere ich das. Ich programmiere es nicht, weil ich Programmieren so geil finde. Und dann habe ich mich über verschiedene Jobs auch außerhalb Berlins so den Bogen geschlagen. Ich war dann irgendwie in Kehl am Rhein eine Zeit lang bei einer Firma, habe da gearbeitet. Dann war ich wieder da wurde mir sehr schnell klar, ich will wieder in Berlin sein. Und das ist auch der Ort, an dem ich leben möchte. Und dann war ich wieder in Berlin und bin dann auch zu Jäger gekommen. 2007, die fingen gerade an, an einem Spiel zu arbeiten, das hieß Spec Ops The Line. Und
will ich noch ganz kurz sagen, ein von der Kritik sehr gut besprochener Ego-Shooter, wo es mal als Skandal gewertet wurde, dass der nicht den deutschen Computerspielpreis gewonnen hat.
Es ist bei der Kritik relativ gut angekommenes Spiel, in das auch viel Herzblut reinging, trotz dessen, dass man in einem großen Team gearbeitet hat. Aber ich glaube, wenn man 5 Jahre an so einem Spiel arbeitet, dann hängt man da auch einfach dran. Und ich habe dann so ein bisschen Karriere gemacht bei Jäger, war erst Level-Designer, dann Game-Designer, dann Lead-Level-Designer und dann kam das nächste Projekt, das war Dead Island 2. Das war auch so ein bisschen mein Baby, weil das war so, das hatte ich gepitcht und das wollte ich unbedingt haben und machen und so. Und dann durfte ich dort Design-Director sein, so nannte sich das. Und ich dachte, ach cool, das ist irgendwie mein Spiel und ich kann da irgendwie Director sein, ist ja super und so. Und habe dann festgestellt, dass das gar nicht, also dass mir das nicht so gefällt eigentlich, weil ich gar nicht mehr Spiele mache, sondern nur noch anderen Leuten erzähle, wie sie es machen sollen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir an dieser Stelle das kurz einziehen für die Leute, die nicht sich in der Spielebranche so gut auskennen. Du hast gerade diese vier Begriffe gesagt, die klangen wie so eine Leiter. Ja, so ein bisschen. Kannst du das ganz kurz ausmalen, okay, was das bedeutet?
Genau.
Also nicht sagen in aller epischen Länge, nur so ganz kurz, damit genau man eine Vorstellung hat, wie das Spielemachen verändert.
Okay, also sozusagen, ich habe als Level-Designer angefangen. Level-Designer sind die Leute, die die Level bauen, ne? Die sozusagen die Spielwelt bauen. Kann man sich vorstellen, ne? Die laufen wirklich rum und die ziehen die Mauern und ziehen den Boden ein und sagen, hier steht ein Gegner und stellen ihn dann auch dahin. Und machen das sozusagen mit ihren beiden Händen und der Maus. Und dann war ich eben der Lead-Level-Designer, der macht das noch ein bisschen, aber ansonsten erzählt er halt den anderen, wo sie die Sachen hinstellen sollen.
Ist also eher so der Architekt.
Ja, genau, oder der Vorarbeiter.
Der Vorarbeiter, so, also ja, der steht schon fest, wie das aussehen muss.
Ja,
aber der managt das so ein bisschen, wie es dann
ja, okay. Ja, ja, okay. Und dann der Director, genau, der sagt eigentlich nur noch so, hey, so grob so, das ist die Richtung, wo wir hingehen, ne? Mehr Blau. Und
genau.
Ja. Und genau, das habe ich gemacht. Und in der Zeit ging es schon los, dass ich eigentlich nicht mehr so richtig happy war darüber, weil mir eben der eigentliche Kontakt am Spiel gefehlt hat, weil ich eigentlich in diese Branche gegangen bin und eigentlich diesen Beruf auch ergriffen habe, weil mir das Machen von Spielen mit meinen beiden Händen Spaß macht. Und derzeit habe ich schon angefangen, sozusagen Spiele auch wieder, ähnlich wie Stefan, alleine zu Hause Spiele zu machen, kleine, selber zu programmieren und auf so einer Online-Plattform auch ohne die nicht zu verkaufen, sondern kostenlos rauszustellen, einfach damit ich irgendwie noch ein Spiel mache. Und damit ich auch ein Spiel fertig mache, weil das ist ja das andere Ding bei AAA, die Sachen dauern ja immer ewig. Ne? Also so,
ganz mal ein bisschen Kontext zu verleihen. Während er an so einem Zombie-Spiel gearbeitet hat, hat er an einem Spiel gearbeitet, wo man mit Bienen Blumen bestäubt hat. Ja? Also so verzweifelt war Jörg.
Okay, verstehe.
Das stimmt, ja, voll. Ja. Das war cool. Das bin ich mal daraus.
Ja, war ein cooles Spiel.
Und genau, aber so war es wirklich. Und, genau, und dann ging das in die Brüche. Dann ging dieses Dead Island, da gab es irgendwie auch alle möglichen Probleme. Da haben wir 3 Jahre dran gearbeitet und dann kam das Spiel nicht raus. Und es gab also Streit zwischen dem Publisher, das ist so der Geldgeber, und der Lizenzhalter und dem Studio. Und der Publisher hat gesagt, nö, wir suchen uns jemand anders, ihr seid doof und ihr macht das Spiel jetzt nicht zu Ende. Und haben im Prinzip Jäger das Spiel weggenommen, was natürlich auch mal so einen massiven finanziellen Impact hat. Also da wurden irgendwie sehr viele Leute entlassen, ich nicht. Aber viele andere, viele meiner Freunde sozusagen auch. Ne? Also man ist dann irgendwie 8 Jahre befreundet und so sind dann nicht mehr da. Schreibtische leer, ist nicht so schön. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht noch mal.
Okay.
Und habe dann mich da doch noch mal breitschlagen lassen, noch mal in einem größeren Projekt was zu machen. Und bin dann aber sozusagen über den Umweg schließlich im Saftladen gelandet und habe dann
Also direkt? Du bist direkt sozusagen vom Großprojekt?
Nee, nicht direkt von Dead Island. Ich bin dann nochmal zu einer anderen Firma hier in
Auckland. Nee, ich meinte direkt von, ich arbeite nicht mehr bei einer Firma in den Saftladen oder war dann, ich gehe aus diesem Firmenkonzept raus, sitze erstmal zu Hause und stelle dann fest, na.
Ach so. Nee, tatsächlich war es so, also ich war dann nochmal kurz bei einem anderen Studio oder anderthalb Jahre. Und dann sozusagen, und dann wollte ich da aber raus. Und dann war es tatsächlich so, dass ich den Johannes getroffen habe und der Johannes meinte so, hey, wir ziehen gerade um von unserem Kleinen. Und es war wirklich so, ich hatte da schon länger ein Auge drauf geworfen. Ich hatte die schon irgendwie 2 Jahre
bei euch. Du hast dich ins gemachte Nest gesetzt.
so war es. Ich dachte, das ist ja cool. Die haben ja hier alles schön eingerichtet. Da ist eigentlich noch Platz für mich.
Genau, Tisch schon da, Stühle schon da.
Genau.
Verstehe.
So war es. Nee, und dann bin ich in den Saftladen. Und da war mir aber auch schon klar, ich will dieses Spiel machen. Also ich hatte dieses Konzept. So, ich hatte das schon länger in der Schublade. Das war tatsächlich eins der Konzepte, was ich gemacht habe in dem Zeitraum, wo ich immer kurze Spiele gemacht habe. Und dann habe ich beschlossen, das wollte ich machen. Und ja, da bin ich seit Anfang 2017 sitze ich im Saftladen, genau. Und jetzt seit 3 Monaten ist der Sebastian dabei, mein Kompagnon. Davor war ich alleine. Und ja, jetzt arbeiten wir daran.
Okay, fehlt noch der Johannes.
Der Johannes. Okay, pass auf, ich versuche das Ganze fast forward zu machen. Also ich hatte nie einen C64, auch nicht. Ich hatte einen 128er.
Oh mein Gott.
Ja, ich war verwirrt.
Ja, du warst einer von denen.
Meine Eltern haben mir ja alle Computer und alle Nintendo-Konsolen gekauft.
Aber die Belohnung war natürlich, dass sie keine schrecklichen Text-Adventures spielen mussten.
Stimmt. Das haben sie nie machen müssen.
Liebe Eltern, gebt euren Kindern frühzeitig Zugang zu technischem Gerät, sonst müsst ihr irgendwann schlechte Text-Adventures spielen. Ihr werdet
büßen dafür.
Das ist die Lektion, die man heute aus dem Chaos Radio 247 auf jeden Fall schon mal mitnehmen kann.
Genau, also bei mir haben sie den Fehler nicht gemacht. Ich war trotzdem halt ganz lange auch Konsument, immer Spiele konsumiert. Wie war denn das dann bei mir? Keine Ahnung. Ja genau, ich habe in so einer Webbutze angefangen. Ich bin dann eher Grafiker gewesen und habe dann in so einer Webbutze mit Flash so Navigationselemente gebaut. Und das war dann damals noch Flash 3. Ne? Das war diese Ära dieser furchtbaren Websites, die erstmal so ein großes bildschirmfüllendes Intro abgespielt haben, was man nicht abkürzen konnte. Und dann diese Navigation hatten, wo man eigentlich, man wollte nur irgendwo hin navigieren und die haben dann aber so total verspielt, irgendwie einen dazu aufgeführt, jetzt irgendwie einen Ball irgendwo rumzuwerfen oder so. Diese Navigation habe ich gebaut. Entschuldigung.
Verbrecher.
Aber das hat dann auch dazu geführt, dass ich da irgendwie angefangen habe, interaktive Spiele zu machen für diese Firma und die hat sich dann komplett umgemodelt und hat dann eigentlich eine Zeit lang nur noch Spiele gemacht und ich habe die komplett größtenteils umgesetzt. Mhm. Also von Grafik über Coden, jetzt mache ich Anführungszeichen hier, Radio-Leute, weil ich bin wirklich kein Coder, das ist unglaublich schlimm.
Auch aber so ich Thema, trotzdem das Thema, das wiederholt hier.
Ja, ja, genau. Aber ich bin noch schlimmer als Jörg.
Okay.
Also jetzt stapelt der aber tief. der macht auch schon komplizierte logische Sachen mit seiner Arbeit.
Das ist lieb, dass du das sagst, aber wenn du den Code, also okay, ist egal. Ja. Auf jeden Fall habe ich da alles gemacht, das fand ich extrem cool. Aber die haben mich nicht lange halten können. Da kam dann auch irgendwann die Ernüchterung, so, das läuft alles nicht so gut. Und habe mich dann gehen lassen. Und dann bin ich genau wie Jörg auch auf die Games Academy. Und da haben wir uns dann auch das erste Mal kennengelernt. Allerdings war ich dann in diesem Game Art and Animation Kurs. Und da sind wir dann auch zusammengezogen in der Zeit. Da haben wir eine WG zusammen gehabt, der Jörg und ich. Das war eine wilde Zeit. Mit anderen Leuten auch noch. Dann habe ich auch noch mal eine kurze Exkursion gehabt nach Süddeutschland, fast in die Heimat. Im Schwarzwald war ich dann eine Zeit lang. In Villingen-Schwenningen, wunderschönes Örtchen.
Okay.
Ganz toll.
Also dann Computerspiele oder was anderes?
Da habe ich auch Computerspiel-ähnliches gemacht. Also, naja, nee, es war ein Computerspiel. Okay. Aber es war, na gut, reden wir nicht drüber. Aber da ich schon damals, als ich hier in Berlin war, meine zukünftige Frau kennengelernt habe, wollte ich dann auf jeden Fall wieder zurück und habe das dann auch geschafft über Jager. Die haben mich dann da eingestellt. Und da war ich dann auch eine ganze Zeit lang. Da habe ich dann auch mit Jörg zusammengearbeitet. Und habe dann aber frühzeitig, noch bevor Dead Island 2 dann sozusagen Jager verlassen hat, habe ich dann Jager verlassen, weil ich dann auch irgendwann zusammen mit Riad gemerkt habe, wir wollen irgendwie was anderes machen. Wir wollen so ein bisschen raus aus dieser großen Maschinerie und so ein bisschen kleinere, persönlichere Dinge machen. Und haben dann Maschinenmensch gegründet, haben mit dem Konzept von Curious Expedition das Medienboard Berlin-Brandenburg davon überzeugen können, uns Geld zu geben.
Dazu kommen wir nochmal im Detail später.
Förderung. Ja, gerne. Haben wir dann losgelegt und haben dann das erste Jahr also von zu Hause aus gearbeitet. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, okay, es geht zwar über Skype und so, dass man sich ab und zu sieht, aber ein persönliches Treffen ist doch immer gut. Deswegen waren wir dann immer montags und freitags bei Riad im Wohnzimmer. Und das war ganz okay, aber wir haben halt natürlich gemerkt, wenn man aus so einem aus so einer Umgebung kommt, wo man mit über 100 Leuten aus allen möglichen kulturellen Kreisen zusammenarbeitet, was bei Jager der Fall war, auf einmal so übertragenen Sinne bei Riad im Wohnzimmer in der Unterhose sitzt, haben wir schnell gemerkt, das geht so nicht.
Hättet euch schon auch was anziehen können.
Ja, aber wenn man mal unter sich ist, erstmal komfortabel. Na gut, auf jeden Fall haben wir dann recht schnell gemerkt, okay, wir wollen irgendwie gucken und dann gab es noch andere Komponenten. Ne? Wir haben so ein bisschen in der Berliner Szene uns umgeguckt und haben gesehen, okay, es gibt so viele Events, wo die Szene temporär zusammenkommt, aber es gibt nichts, wo sozusagen Permanenz da ist. Und dann haben wir gedacht, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man so ein Kollektiv gründen könnten. Und dann haben wir das angefangen. Aber es hat ganz schön lange gedauert. Also da haben wir mehrere Anläufe gebraucht. Ja.
An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause.
Alles klar.
Es hat ganz schön lange gedauert. Wir werden gleich mal nämlich ausführlich darüber sprechen, was der Saftladen eigentlich ist. Und vorher hören wir eine kleine Musik, die kommt jetzt aus Through the Darkest of Times. Das, glaube ich, heißt Gloomy Sunday. Von wem ist die? Wie habt ihr das gemacht?
Das ist ein altes, mittlerweile lizenzfreies Stück von einem tschechischen Pianisten.
Okay, da habt ihr die sozusagen, ist die ganze Musik aus dem Spiel so, oder?
Das wahrscheinlich ja.
Okay, werden wir sehen.
Werden wir sehen, genau.
Wir hören auf jeden Fall erstmal rein. Sunday aus dem noch festzustellenden Computerspiel Through the Darkest of Times. Und wenn ihr jetzt gerade zuguckt, werdet ihr feststellen, oh mein Gott, das Sofa ist leer, alle sind geflüchtet, keinesfalls. Wir haben aber noch ein anderes Thema, was in den letzten Wochen wichtig war und zu dem wir nicht das ganze Chaos-Radio machen, von dem wir aber gedacht haben, da solltet ihr wenigstens etwas bei uns auch gehört haben. Und da geht es um eine neue EU-Gesetzgebung, um Upload-Filter, um Leistungsschutzrecht, um sogar eine Zensurmaschine. Und was das alles genau miteinander zu tun hat, wird euch jetzt erklärt von Helena.
Am 20. Juni hat der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments eine Urheberrechtsreform verabschiedet, die in Netz und Medien kontrovers diskutiert wird. Ein zentraler Bestandteil dieser Reform soll Verlagen, Plattenfirmen und anderen Verwertungsgesellschaften zugutekommen. Aber es gehen handfeste Gefahren für die Freiheit des Netzes von dem Vorschlag aus. Julia Reeder sitzt als Abgeordnete für die Piratenpartei im EU-Parlament und erklärt, wo sie Probleme in der Reform sieht.
Das ist einerseits der Artikel 13 zu Upload-Filtern und andererseits der Artikel 11 mit dem sogenannten Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Beide diese Artikel haben zu großen Protesten geführt, weil sie das Internet in ihren Grundfunktionsweisen angreifen. Also ursprüngliches Ziel dieses Artikel 13 war, einen Streit zwischen Musikindustrie und YouTube beizulegen, dass YouTube eben für die Musik, die dort hochgeladen wird, die YouTube auch monetarisiert, die Verwertungsgesellschaften nicht entsprechend vergütet. Und das ist, denke ich, auch durchaus irgendwie ein berechtigtes Anliegen. Aber das Problem ist, dass dieser Artikel 13 wirklich weit übers Ziel hinausschießt und auch absolut kontraproduktive Maßnahmen enthält, wie diese Upload-Filter. Nach diesem Vorschlag wären so gut wie alle Online-Plattformen, wo User Inhalte hochladen und öffentlich machen können, direkt haftbar für alle Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer. Und sie wären zusätzlich dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, dass Urheberrechtsverletzungen gar nicht erst stattfinden. Das heißt mit anderen Worten, ihnen bliebe gar nichts anderes übrig als die Installation von automatischen Filtern. Teilweise kennen wir diese Filter schon. YouTubes Content-ID löscht alle naselang legale Inhalte, weil diese Filter überhaupt nicht in der Lage sind zu erkennen, erstens, wer tatsächlich der rechtmäßige Rechteinhaber ist und zweitens, ob es sich vielleicht um eine legale Parodie oder ein Zitat handelt. Gerade diese Woche hat zum Beispiel der britische Schauspieler Stephen Fry ein Video von sich selbst verlinken wollen, das dann plötzlich in Großbritannien gesperrt war.
Damit könnte sich ein Urheberrechtsschutz in eine Zensurmaschine verwandeln. Außerdem enthält der Vorschlag auch etwas, das man in Deutschland schon fast als gescheitert angesehen hatte: die Wiederkehr des Leistungsschutzrechts. Und das ist kein Deut besser geworden, erklärt Julia Reda.
Bei Artikel 11 geht es nicht um das Hochladen von Inhalten, sondern um das Verlinken von Presseartikeln. Nach diesem Artikel würde ein neues Recht für Presseverleger geschaffen, das selbst für die kleinsten Ausschnitte aus Presseartikeln gelten würde. Also Journalisten haben bereits ein Urheberrecht an ihren Artikeln. Das gilt aber nicht für ganz einfache, rein faktische Sätze, wie zum Beispiel Angela Merkel trifft Theresa May. Wenn man aber im Internet einen Presseartikel verlinken will, dann muss man zumindest die Überschrift dieses Artikels irgendwie verwenden können, denn sonst wissen die User ja überhaupt nicht, was sich hinter diesem Link verbirgt. Insofern stellt dieser Vorschlag eine große Gefahr für die Informationsfreiheit dar, zumal es wirklich mildere Alternativvorschläge geht, nach denen die Verleger unmittelbar gegen tatsächliche Urheberrechtsverletzungen an Presseartikeln vorgehen könnten. Sie könnten damit auch die Presseartikel gegenüber Online-Plattformen wie zum Beispiel Facebook lizenzieren, ohne erst alle einzelnen Urheber um Erlaubnis fragen zu müssen. Aber was absolut gar nicht geht, ist eben so ein Leistungsschutzrecht, das selbst Inhalte schützt, die urheberrechtlich gar nicht geschützt sind.
Der Rechtsausschuss hat beide Artikel angenommen. Die Upload-Filter sind mit 13-12 Stimmen denkbar knapp durchgegangen. Für das Leistungsschutzrecht gab es noch weniger Bedenkenträger. Auch wenn das im Gesetzgebungsprozess der EU ein wichtiger Schritt ist, den viele als entscheidend ansehen, muss das Gesetz noch vor das EU-Parlament. Damit gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das Vorhaben aufzuhalten, wie Julia Reda erklärt.
Wenn die Abgeordneten in dieser Abstimmung dem Ausschussmandat zustimmen, dann können sofort Verhandlungen mit dem Rat über diese Richtlinie beginnen. Und leider hat auch der Rat, also die nationalen Regierungen, dem Leistungsschutzrecht und den Upload-Filtern zugestimmt. Das heißt, dann gibt es kaum noch eine Möglichkeit, das Ganze zu stoppen. Wenn aber die Mehrheit im Plenum mit Nein stimmt, dann haben wir die Möglichkeit, nochmal neue Änderungsanträge einzureichen und die schädlichsten Teile dieser Urheberrechtsreform zu entfernen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass alle jetzt ihre Abgeordneten zu dieser Abstimmung am 4. und 5. Juli aufrufen, dort mit Nein zu stimmen. Denn viele Abgeordnete, die nicht im Rechtsausschuss sitzen, haben sich in der Vergangenheit gar nicht so intensiv mit dem Thema Urheberrecht beschäftigt. Und auf den ersten Blick sieht das vielleicht erstmal vernünftig aus, dass man sagt, man möchte irgendwie Urheber im Netz besser schützen. Aber Fakt ist, dass diese Vorschläge von Menschenrechtsaktivisten, von Wissenschaftlern und so weiter wirklich massiv kritisiert werden und sie letzten Endes eher zum Aufbau einer Zensurinfrastruktur führen, als dass tatsächlich Urheberinnen und Urheber damit größere Einnahmen erwarten können.
Falls ihr also noch helfen wollt, Upload-Filter und Leistungsschutzrecht zu stoppen, kontaktiert eure Abgeordneten. Wie das genau geht, wird auf saveyourinternet.eu beschrieben.
Ihr wisst also, was ihr zu tun habt. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte des Chaos Radios 247 mit Stefan Hövelbrink, Jörg Friedrich und Johannes Christmann. Hallo.
Hallo.
Seid ihr noch da? Sehr schön. Wir haben euch in der ersten halben Stunde ausführlich vorstellen lassen. Also wir wissen jetzt, wer ihr seid, was ihr macht und wo ihr herkommt. Und das gemeinsame Ding, weswegen ihr aber auch heute hier seid, ist ja der Saftladen Berlin. Wir haben schon irgendwie gehört, das ist ein, also ihr nennt es ein Gaming-Kollektiv, es ist euer Arbeitsplatz, ihr arbeitet da zusammen, aber jetzt nochmal ganz genau erklärt, was ist eigentlich der Saftladen, also was ist die Idee dahinter, warum seid ihr darauf gekommen, das genau so zu machen, wie es funktioniert, außer, dass ihr nicht mehr in Riads Wohnzimmer sitzen wolltet in Unterhosen.
Schlecht war es nicht. Also da stecken viele Sachen dahinter. Ich denke mal, grundlegendste Idee ist, dass wir daran glauben, dass wenn man gemeinsam zusammensitzt und auch mal den Blick auf andere Projekte, andere kreative Schaffenswerke und Auseinandersetzungen richten kann, hilft einem das selber auch ganz viel. Dass man mal so ein bisschen rauskommt aus seiner Denke. Außerdem hatte das eben, das habe ich schon vorhin kurz erwähnt, haben wir gesehen, dass das in der Berliner Szene, die eigentlich recht stark ist, was so die unabhängige Spieleentwicklung angeht, fehlte das. Da gab es ganz viele Events, wo man temporär zusammenkam und sich austauschen konnte, aber danach gingen alle wieder nach Hause und man hatte nie so ein Anlaufpunkt, wo man hingehen kann, wo man weiß, da trifft man immer jemanden an. Oder wenn Leute die Stadt besucht haben, dass die auf einen Schlag irgendwie mal mehrere Spieleentwickler aus dem unabhängigen Bereich treffen konnten.
Aber vielleicht jetzt mal, was ist denn das genau? Also, weil ihr nennt es Kollektiv. Wir haben, als wir den Sendungsteaser geschrieben haben, hatten wir da zuerst das Wort Coworking Space. Und das stimmt ja nicht. Also, da kann ja nicht jeder einfach kommen und einen Tisch mieten.
Theoretisch funktioniert es wie ein Coworking Space.
Und praktisch? Was ist also der Unterschied?
Praktisch ist der Unterschied der größte, ist, dass wir eigentlich permanent ausgebucht sind und keine Leute annehmen können, weil wir nicht genug Platz haben. Außerdem gehen die Leute nicht einen Monat rein und dann wieder raus oder so. Und wir müssen leider auch einen Auswahlprozess machen, wen wir in den Saftladen mit reinnehmen. Insofern ist es schon so ein bisschen eher ein kuratierter Coworking-Space, sag ich mal.
Ich würde den Unterschied vielleicht zwischen einem Standard-Coworking-Space ist ein bisschen wie Airbnb zu einer WG. Weißt du? Mhm. Also in der WG suchst du dir ja aus, wer da mit reinkommt. Man hat, also gibt ja so totale Zweck-WGs, aber in den meisten WGs hat man da doch ein bisschen was miteinander zu tun und kocht vielleicht mal zusammen. Und es ist halt eben auch eine Gemeinschaft und nicht nur, ich habe hier das Zimmer gemietet.
Du könntest auch mal wieder abspülen, fällt mir gerade ein.
Immer deine Kaffeetassen, weißt du? Nee, aber was sind die zum Beispiel die Kriterien? Also wenn ihr sagt, ihr wollt nur bestimmte Leute da haben oder ihr sucht euch das schon aus, nach welchen Kriterien wird denn da kuratiert? Das klingt total nett übrigens, kuratieren, wenn es um Leute geht.
Das ist situationsabhängig, so ein bisschen. Also jetzt momentan zum Beispiel eigentlich nur noch Menschen, die uns mit unserer Diversitätsquote helfen zum Beispiel. Also wir hatten jetzt gerade erst überlegt, ob wir eine Gruppe von 3 Entwicklern mit reinnehmen. Mhm. Es waren aber auch alles 3 Kerle und da haben wir gesagt, nee, sorry. Also wir sind sowieso voll, wir hätten vielleicht noch Platz machen können, aber wie wir eingangs schon erwähnt haben, ne, wir haben so ein bisschen immer noch die Problematik, dass es halt hauptsächlich weiße Männer sind, die an Spielen arbeiten oder auch im Saftladen bei uns zumindest sind. Ein paar Frauen haben wir, aber das ist noch nicht genug. Insofern, das ist zum Beispiel für uns momentan die Hauptauswahl. Ansonsten geht es grob darum.
Schon auf jeden Fall Spieleentwicklerinnen.
Ja, grob. Also müssen nicht unbedingt alle Spieleentwickler sein. Okay. Also wir haben auch Leute, die jetzt nicht direkt an Spielen arbeiten. Zum Beispiel Lorenzo Piglia, das ist ein Italiener, der hier in Berlin lebt und arbeitet. Der ist eher tätig im Bereich Eventmanagement und der ist zum Beispiel bei der Amaze der Programmdirektor oder hat halt eben ist der Organisator vom Talk and Play. Das ist ein super wichtiges Community-Event für Spielemachende hier in Berlin. Aber selber macht er eigentlich nicht hauptsächlich Spiele.
Aber alle, die da sind, haben schon was mit Spielen zu tun.
Die haben schon im Entferntesten mindestens was mit Spielen zu tun, ja.
Und das heißt, wenn man reingeht in den Saftladen, dann ist das tatsächlich wie in der WG, man zieht da ein für unbestimmte Zeit und nicht sozusagen auf einen Monat.
Also man sollte nicht da schlafen, auch wenn das Jörg Reisig oft macht. lieber Jörg, apropos, wenn das weiter so geht, müssen wir die Gebühren für dich erhöhen. Aber eigentlich schläft man nicht da.
Okay, das ist, glaube ich, auch ein Problem, das man auch aus Hackerspaces kennt. Okay, das ist also, der Saftladen ist ein Ort, in dem man langfristig zusammenarbeitet. Wie ist das konkret? Wie muss ich das vorstellen? Also Hackerspace, also hier in Berlin, der Club ist, wenn jetzt nicht gerade Chaos Radio ist, wo tatsächlich 3 Stuhlreihen vor einem Sofa stehen, ist ja war salopp gesagt ein großer Tisch, wo man rumsitzen kann und ein paar Sofas, die so ein bisschen noch rumstehen, wo man auch drauf sitzen kann. Was ist der Saftladen?
Ein großer Raum, in dem man einen Tisch haben kann, wenn man möchte. Mhm. Ansonsten bringt man ihn selber mit. Das ist auch möglich.
Also es sind vor allen Dingen Arbeitsplätze.
Ja.
Mhm. Okay.
Ja, ja, es ist eher Büroatmosphäre als ja. jetzt so eine loungige wie hier, würde ich sagen.
Das ist ja extra gemacht. Wie ist das, weil du auch gerade gesagt hast, das soll ja auch Anlaufpunkt sein, wenn man in der Stadt ist, mhm. aus der Szene kommt und ja. mal sozusagen Leute treffen will. Es gibt ja beim Chaos Computer Club Berlin gibt es zum Beispiel den offenen Donnerstag. Da kann man einfach sozusagen, wenn man sich auch nur am Rand interessiert und nur mal gucken will, wie das aussieht, kann man einfach kommen. Mhm. Gibt es sowas beim Saftladen auch, dass ihr sagt, also man kann bei uns eigentlich mal vorbeikommen, mal gucken, oder muss man sich da anmelden oder macht ihr sowas gar nicht? Und es gibt eher, keine Ahnung, zweimal im Jahr so ein Events oder?
Also dadurch, dass schon die Leute auch wirklich konzentriert arbeiten, mhm. ist schon auch eher so, dass wir vorher mal Kontakt aufgenommen haben sollte. Mhm. Also wir haben alle zwei Wochen zum Beispiel, machen wir den Social Club, nennen wir das. Das ist ein, wo wir zusammenkommen, zum Beispiel morgen wieder, jeden zweiten Freitag. Da sitzen wir dann ab 6 rum und unterhalten uns, machen so ein bisschen Stuhlkreis. Das hat so ein bisschen was mhm. von einer Selbsthilfegruppe für Spieleentwickler. Und da
trage ich Hosen oder nicht?
Genau, trage ich Hosen
oder nicht? Wie macht ihr das?
Was für Spiele habe ich in meiner Jugend gespielt? Mhm. Nein, aber erzähl mal so ein bisschen auch, was uns umtreibt, auch außerhalb vom Spielemachen. Weil wir mhm. einfach auch wollen mehr über die Menschen erfahren und wollen über einfach nur ein gemeinsames Nebeneinander herarbeiten, uns auch kennenlernen. Und da kann man auch gut vorbeikommen und da haben wir oft auch Gäste mhm. zum Beispiel. Aber auch hier mit uns Kontakt aufnehmen. Man kann immer jederzeit saftladen.berlin auf die Webseite gehen und da gibt es ein Kontaktformular oder ihr könnt uns direkt anschreiben und da machen wir gerne was mit jedem aus. Also wir haben immer wieder gerne Gäste und lernen gerne neue Leute kennen.
Und gibt es irgendwie so, wie soll man sagen, Zukunftsplanung oder sowas? Das hört sich für mich an, also wir brauchen einen Ort und der Ort soll uns eine Arbeitsatmosphäre bieten und es möglich machen, mit anderen gleichgesinnten Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und wenn sich das so ein bisschen trägt, dann ist das okay. Jetzt hast du gerade gesagt, bei deinem Spiel kannst du nie loslassen, musst immer weiter feilen. Mhm. Ist der Saftladen jetzt was, wo du denkst, oder wo ihr denkt, das ist super, ich habe so einen Platz zum Arbeiten und der ist auch eher wie eine nette WG und nicht sozusagen wie so ein Bürokäfig. Ist es das jetzt oder soll das so ein Spiele-Hub Berlin werden? Die Indie-Manege.
Ja, da muss man vorsichtig sein. Also, ja, aber Spiele-Hub ist ja dann gleich, also da geht es dann gleich los mit so Inkubatoren und so mhm. Kram. Und da tun wir uns so ein bisschen schwierig. Also wir wollen ja schon auch aufpassen, dass wir so, dass die Seele bleibt und dass das beibehält, was es eigentlich ausmacht. Ah, auf der anderen Seite, natürlich ist der Wunsch da, dass da mehr draus wird, dass wir momentan eine Momentaufnahme haben, auf einem Weg, wo wir mittelfristig vielleicht so ein paar Ideen haben, aber langfristig nicht wirklich wissen, wo es hingeht. Also es passieren auf jeden Fall immer mehr Dinge gemeinschaftlich. Wir haben jetzt zum Beispiel die ersten Workshops gemeinsam gemacht, hier einmal in der BTK, eine ganze Woche lang zusammen mit eine Fachhochschule hier in Berlin.
Also nicht für euch, sondern für Studenten.
Für Studenten genau. haben wir einen Workshop gestaltet. Ja. Da ist der Chongor, der ist dort ein Professor, auf uns zugekommen, hat gemeint, hey, wollen wir nicht mal eine Woche lang Saftladen Workshop machen. Mhm. Und dann haben wir hier Stefan zum Beispiel auch, verschiedene Leute aus dem Saftladen zu verschiedenen Themen eine ganze Woche lang Unterricht dort gegeben. Aber bunt gemischt, aber es war halt alles so ein bisschen eingefärbt durch Saftladen. Es hatte schon so einen Grundtenor, halt hauptsächlich Independent Games und meistens so ein bisschen unabhängig kleine Ansätze an verschiedenste Themenbereiche, die irgendwie meistens wieder mit Spielen zu tun hatten. Mhm. Oder dass wir zusammen Game Jams machen. Es sind auch schon Spiele entstanden, die halt einfach eine Kollaboration waren aus verschiedenen Studios. Das ist jetzt nicht so häufig. Auch keins von diesen Spielen ist es irgendwie groß kommerziell geworden, mhm. außer eins, was in Kanada ein erfolgreiches Hockeyspiel geworden ist.
Okay.
Aber also das wächst noch und da haben wir auch schon Ideen und viele Perspektiven. Das Problem, an das wir immer geraten, ist halt ein räumliches Problem. Mhm. Wir sind jetzt schon wieder ausgebucht. Jetzt schon haben sozusagen Firmen, die bei uns drin sitzen, ein Problem mit Wachstum. Wenn wir jetzt noch mehr Leute haben wollen, zum Beispiel Maschinenmensch, wir wollen jetzt demnächst wachsen. Was wir machen müssen, ist jetzt gucken, wer geht aus dem Saftladen vielleicht mal raus, mittelfristig, langfristig verlassen dann doch ab und zu mal Leute den Laden und dann müssen wir gleich einen Finger drauf halten und sagen, ja, wir können jetzt keine neuen reinnehmen, weil wir brauchen jetzt wieder Plätze für wahrscheinlich Angestellte, die wir jetzt
wie viel seid ihr denn? Seid ihr
27 alles, Tische haben wir momentan.
27 Tische. Und seid ihr alles so ein, zwei, dreimann Teams oder gibt es auch größer oder kleiner, geht ja gar nicht?
Also die größte Firma ist Studio Fizzbin. Die haben, glaube ich, 10 Menschen. Mhm. Direkt gefolgt von Maschinenmensch mit 4.
Okay.
Und dann geht es hier so Zweier-Teams und dann viele Einzelleute.
Viele Einzelleute. Wie ist das denn eigentlich mit dem Geld? Also bei Hackspace ist es ja häufig so, da gibt es dann wird ein Verein gegründet oder sowas, dann zahlen da sehr viele Leute irgendwie Mitgliedsbeiträge, dann kriegt man das irgendwie so geregelt. Wie ist das bei euch? Gibt es einfach sozusagen einen Preis für einen Arbeitsplatz? Muss sie da zahlen oder habt ihr auch so eine soziale Komponente, dass ihr sagt, irgendwie, okay, Einzelkämpfer, dem es gerade nicht so gut geht, muss vielleicht weniger zahlen? Oder ist das da eine Grenze, wo ihr sagt, Business, oder ist das auch so, dass man da das anders macht?
Also die Sache ist die: Studio Fizzbin und meine Firma Maschinenmensch, wir haben einfach einen Mietvertrag mit der GSG.
Das ist die Hausverwaltung,
wo wir unser Büro haben.
Ja.
Und wir tragen diese Kosten und wir vermieten das dann unter an die jeweiligen Personen. Sprich, wir können jetzt nicht den Tisch umsonst hergeben, weil dann müssen wir das extra tragen.
Ja,
also es ist schon so, die Rechnung war schon so anfangs gemacht, dass wir sozusagen gestrichen da rauskommen, keiner legt drauf, alle zahlen irgendwie ähnlich viel und wir haben alle den gemeinsamen Vorteil des Zusammensitzens.
Ja.
Was natürlich auch für die Firmen ein relativ großes Risiko ist, ne? Also erstens mal mussten wir Kautionen bezahlen und wenn jetzt Ausfälle sind, also jetzt mal total verrückt, nächsten Monat auf einmal steigen alle aus oder so, ne? Und dann sitzen wir da und müssen Miete zahlen und können das eigentlich nicht. Also wir gefährden eigentlich unsere Firma in einem Feld, was komplett fremd ist von normalerweise gehen Independent-Spielefirmen ja an anderen Sachen bankrott.
Ja.
Und nicht an irgendwelchen
Woran ist gescheitert? Ja, alle sind ausgezogen. Was?
Ja, genau. Also schon auch ein Risiko für uns und das tragen wir auch komplett alleine.
Hätte Hosen tragen sollen.
Ja,
vielleicht.
Stimmt. Aber ist auch keine Lösung.
Nee, Hosen tragen ist definitiv keine Lösung. Also Kindern frühzeitig Zugang zur Technik geben und keine Hosen tragen. Das ist also, wir kriegen noch so eine Liste zusammen heute an den wirklich wichtigen Dingen, die fürs Game Design wichtig sind. Ich möchte mal ein bisschen beim Geld bleiben und vom Saftladen wieder einen Schritt weggehen, weil das muss ja tatsächlich irgendwo herkommen. Jetzt, wir haben von Stefan am Anfang schon gehört, dass da geht man sozusagen in Vorleistung, aber hast du eine Idee? Also nee, andersrum gefragt. Du arbeitest an einem Spiel Death Trash und bist jetzt seit 3 Jahren und dann sozusagen kommt es in 1,5 Jahren vielleicht raus. Ist da die Hoffnung, dass es sozusagen so ein Riesenhit wird, dass es die letzten 5 Jahre kompensiert? Oder wie finanziert man sich als Spieleentwickler?
Also ich bin da wirklich noch so mittendrin. Und ich habe es halt bis jetzt noch nicht geschafft, so das zu finanzieren. Aber es war halt von Anfang an so der Gedanke da. Oder man hat schon erkannt, das Spiel ist irgendwie, das trifft auf Interesse. Deswegen war das halt so immer schon die Idee da, vielleicht mache ich ein Crowdfunding damit. Und darauf dann die ganze Zeit hingearbeitet. Aber man ist auch die ganze Zeit mit einigen Publishern im Gespräch. So ein Es gibt ja verschiedene Publisher, die sich für solche Projekte interessieren.
Vielleicht könnt ihr das auch sozusagen zusammen, aber kannst du erstmal erläutern für die Leute, die es gar nicht wissen, was das heißt? Was bedeutet das denn, wenn man mit einem Publisher einen Vertrag abschließt? Gibt der einem dann vorher Geld, damit man das Spiel fertig macht? Oder sagt er nur, okay, wenn du es fertig hast, kümmern wir uns ums Marketing? Oder was genau passiert da eigentlich?
Ich glaube, da gibt es die verschiedensten Abmachungen und Verträge. Aber recht häufig, zumindest früher war es sehr häufig so, dass der Publisher die Entwicklung bezahlt. Und sobald das Spiel rauskommt, kriegen halt beide Parteien ihren bestimmten Prozentsatz.
Okay, dann wird der Publisher wahrscheinlich erstmal gucken, dass der seine Ausgaben wieder reinkriegt.
Das ist auch sehr häufig, dass der erstmal seine Ausgaben wieder reinholt und danach von dem Reingewinn dann zieht er dann auch seine Prozente.
Okay, und jetzt hast du gesagt, Crowdfunding ist so eine Überlegung. Ist das mittlerweile ein Standardweg, sein Spiel zu finanzieren oder ist das so ein bisschen wie Lotto spielen? Also ich kann mir das schwer vorstellen, weil von außen hört man ja eigentlich immer nur von den Spielen, die irgendwann rauskommen, wo gesagt, ja, das war übrigens dieser Crowdfunding-Erfolg, der damals irgendwie eigentlich nur 50.000 Dollar wollte, aber 4 Millionen bekommen hat und jetzt 20 Jahre entwickelt wurde. Frage ich mich sozusagen, ist das die Regel? Man geht halt Crowdfunding und dann wird das halt finanziert oder ist es eher so, naja, also das kann man probieren, aber es ist eher auch so, kann ich mir auch ein Lotto-Ticket kaufen?
Na, also man kann nicht alles mit Sicherheit sagen, aber oft kann man schon so ein bisschen einschätzen, könnte das ungefähr eine bestimmte Anzahl an Leuten schon interessieren, dass die dann direkt jetzt schon Geld dafür hergeben.
Wie? Also Stefan würde wahrscheinlich 4 Millionen bekommen.
Locker. Aber wie machst du das eigentlich sozusagen? Hast du dieses Spiel? Gibt es da schon sozusagen so eine Art Beta-Version, die man irgendwie ausprobieren kann? Oder woher weißt du, dass es auf Interesse stößt? Hast du einen YouTube-Trailer, der 50 Millionen Klicks bekommen hat?
Nee, leider nicht. Nein, also ich war von Tag 1 an mit dem Spiel halt online, auf Twitter zum Beispiel. Mhm. Also als ich noch gar nicht wusste, dass es jetzt mein Spiel werden wird. Okay. Ich habe einfach schon die Grafiken, an denen ich gearbeitet habe, immer von Tag 1 an hochgeladen. Und alles davor verblasste auf einmal gegen die Zahlen, die ich damit bekommen habe.
Okay.
Also, und dann wusste man, ah, da ist irgendwas.
Der meine Güte. Twitter-Celebrity.
Nee, aber Leute, Twitter ist doch zu was gut.
Ja, natürlich. Für Marketing von Spielen auf jeden Fall.
Okay, verstehe.
Ja, und dann über 3 Jahre jetzt natürlich so ein bisschen angesammelt, auch ein Publikum. Mhm. So, dass ich mir denke, wenn ich jetzt ein Crowdfunding versuchen würde, würde es zumindest so eine bestimmte Menge.
Ja, okay, also du würdest nicht bei null anfangen.
Ja.
Okay. Jörg, wo kriegt ihr, ihr habt ja dieses Spiel, arbeitet da das Spiel, woher kommt das Geld?
Also wir sind glücklicherweise vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert worden. Das ist eine Wirtschaftsförderung, das heißt, das ist eigentlich ein Kredit, den wir aber nur im Erfolgsfall zurückzahlen müssen.
Wie praktisch.
Und es ist ein bedingt zurückzahlbares Darlehen, um genau zu sein.
Genau, es ist ein bedingt. Es ist
kein Kredit.
Ja, danke.
Sag's auf. Finanzamt wird vielleicht
nicht. Ja, ich merke schon. Ja, genau, es ist ein bedingt zurückzahlbares Darlehen.
Ja, richtig.
Genau, was man zurückzahlen muss, und zwar auch erst dann, wenn man seine eigenen Kosten wieder reinbekommen hat. Es ist aber so, dass man das nur bekommt, wenn man das gegenfinanziert. Also man bekommt sozusagen die Summe, die man selber gegenfinanziert, bekommt, oder also bis zu bekommt man als Darlehen. Und
Wie kommt man da ran? Ich meine, das ist ja der Wunschtraum eines jeden Spieleentwicklers, weil das hört sich ja fast dann nach relativ, also man versenkt immer noch das eigene Geld, was man aufbringen muss, aber 50% vom Topf werden übernommen.
Ja,
und
ja, schon, es ist total super. Also man muss sich bewerben. Es ist eigentlich, also in das ist so, es funktioniert ungefähr wie Filmförderung. Also es gibt halt einen ganz kleinen Teil, ich glaube, 5% dessen, was für Filme ausgegeben wird, wird auch für Spiele ausgegeben. Ja. Und reicht ja auch. Also entspricht ja auch ungefähr dem Marktanteil, oder?
Das wird sich auch nicht ändern, solange das so bleibt.
Und genau, und da gibt es Leute, das Medienboard ist sehr aktiv. Die sind tatsächlich auch auf diesen Game-Veranstaltungen. Die sprechen direkt, also fangen wir anders an. Es gibt das Talk and Play in Berlin. Das ist eine Veranstaltung alle 2 Monate. Die ist kostenlos, kann jeder hinkommen. Und da stellen, da gibt es einmal Talks. Und da stellen Indie-Entwickler aus der Umgebung ihre Spiele vor. Die kann man dann spielen. Hence Talk and Play. Und dort zum Beispiel ist das Medienboard auch da sehr häufig und spricht dann auch direkt Entwickler und Entwicklerinnen an und sagt so, hey, cooles Spiel habt ihr da. Bewerbt euch doch mal bei uns. Und das.
Aber wonach gucken die dann nach, das wird auf jeden Fall ein Erfolg und die Chancen, dass wir unser bedingt rückzahlbares Darlehen zurückbezahlt kommen und die Bedingungen erfüllt werden, ist relativ hoch? Oder machen die sowas auch wie, okay, das sieht künstlerisch wertvoll aus, wir wollen, dass das gefördert wird?
Ich glaube, die wollen die Mischung. Also es ist so ähnlich wie bei der Filmförderung. Ne? Mhm. Die wollen schon Sachen, die irgendwie einen gewissen Anspruch haben und interessant sind, so ist mein Eindruck. Also ich sitze ja nicht im Gremium, keine Ahnung, und ich habe jetzt einfach nur Glück gehabt. Aber mein Eindruck ist, die möchten gerne Dinge, die interessant sind irgendwie und gleichzeitig aber auch, die einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg versprechen.
80% zahlen nicht zurück, habe ich gerade neulich wieder gehört. Also zurückzahlen ist die Ausnahme eher. Da achten sie zum Glück nicht so sehr drauf, dass es jetzt wirklich, also es muss kommerziell aufgestellt sein. Leider ist es nicht wirklich so eine reine Kunstförderung. Das gibt es gar nicht. soweit ich weiß, rein für Spiele. Also man muss schon auch so eine Absicht der Gewinn ein oder der Gewinn des Gewinnes haben. Ja. Aber ja, ist definitiv nicht im, im Hauptblickfeld der Entscheidung.
Okay, wir sprechen dann gleich noch über Maschinenmensch, die auch gefördert wurden, die das aber, die das, die Bedingungen erfüllt haben und deswegen das Darlehen zurückgezählt haben. Und wie es dazu kam, das besprechen wir gleich. Vorher noch eine kleine Musik und die kommt auch aus dem Saftladen, aber nicht von euch, sondern die kommt aus All Walls Must Fall und ist von der Almut Schwacke, die auch schon bei euch mit ist. Ein Song, The Next Stop heißt der und ist, wie gesagt, in diesem anderen Spiel drin. The Next Stop war das aus All Walls Must Fall. Wir sind immer noch mit den Saftladenleuten Johannes, Jörg und Stefan und reden jetzt, wo die Sendung fast schon wieder vorbei ist, über das Geld.
Echt jetzt?
Ja, es geht schnell, ne? Zwei Stunden sind nicht viel. Wir haben gerade darüber gelesen, wo das Geld herkommen kann und da kann man sich zum Beispiel fördern lassen und die Förderung ist kein Kredit, sondern ein, wie heißt das?
Bedingt zurückzahlbares Darlehen.
Ein bedingt zurückzahlbares Darlehen und Maschinenmensch, ihr habt ja Curious Expedition, seid da gefördert worden und Stefan, was?
Ja, darf ich noch eben einwerfen?
Ja, bitte.
Also meinen Fall noch abzuschließen, ich habe mich da auch beworben,
ja,
habe auch eine Zusage bekommen, aber bei mir ist das halt noch in der, es fehlt noch die Implementierung, also ich hatte den Eigenanteil noch nicht sicher. Das heißt, deswegen ist es in der Mache.
Sozusagen, also, du musst den Eigenanteil noch besorgen und dann würden sie dich
sicherstellen,
fördern.
Ja.
Ah, okay.
Das wollte ich zu meinem Fall dann noch
sagen. Kann man auch sowas machen, wir machen jetzt das Crowdfunding und haben dann den Eigenanteil und dann das so.
Den hatte ich in der Kalkulation mit eingerechnet, ja.
Ah, verstehe.
Nicht hoch genug angesetzt, Stefan. Hast du nicht hoch genug angesetzt?
Hier kann man
das ist das Problem, dass die geben einem nicht einfach nur so Geld, ne? Ja. Das ist der Haken sozusagen an der Sache, sondern da muss man wirklich gegenfinanzieren, man muss, wenn man einen Antrag stellt, schon wissen, wo kommt das andere Geld her und die geben ja maximal 50%.
Also 50% von dem Geld, das man hat?
Von dem Gesamt, also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein Spiel die nächsten 2 Jahre, das kostet mich irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro.
Dann muss ich 50 selber.
Dann muss ich mindestens 50.000 Euro irgendwo haben.
Ja.
Und zwar nicht so, die besorge ich dann, gib mir erstmal die Kohle, sondern die muss ich irgendwo haben, garantiert.
Wie habt ihr das gemacht? Wo habt ihr das Geld herbekommen?
Okay, also man muss es auch nicht unbedingt haben.
Aha!
Also es gibt so ein paar Sachen, die kann man machen. Also wir hatten es auch, also was wir gemacht haben, war eine Gehaltsrückstellung. Das machen die beim Film sehr häufig.
Gehabt haben werden.
Genau, sozusagen, wir bezahlen uns unsere Gehälter nicht aus, so lange, bis wir dieses theoretische Gehalt, was wir nicht ausbezahlt haben, bis das sich so angehäuft hat, dass das diese gegen, dass das 50% hat.
Also um bei dem Fall zu bleiben, ihr arbeitet so lange, bis ihr 50.000 Euro verdient hättet.
Genau. Okay. Und dann schuldet uns die Firma, also mir und Riad als Angestellten, 50.000 Euro insgesamt. Und das haben wir sozusagen aufgeschrieben, dass wir das machen werden und dadurch hat es dann funktioniert. Unterm Strich hieß das natürlich, dass wir dann, solange wie wir uns kein Geld auszahlen konnten, von unserem Ersparten leben müssten. Also irgendwoher muss man immer Geld haben.
Ja. Oder jemanden, der einen durchführt.
Oder der einem hilft oder so, ja. Oder Teilzeitjob oder was auch immer.
Jetzt, das will ich auch gleich noch fragen, sagen, ob es irgendwie so Brot- und Butterjobs für Spieleentwickler gibt, diese, also klar, du kannst ja mal irgendwie in der Kneipe arbeiten gehen oder irgendwas machen, was gar nichts mit dem Job zu tun hat. Aber wie gesagt, kommen wir gleich zu. Erstmal noch die Frage, ihr habt das Darlehen ja zurückgezahlt. Und wenn ich jetzt also nur die heutige Sendung rekapituliere, bedeutet das, ihr habt genug getwittert. Deswegen hat sich euer Spiel gut verkauft, oder wie ist das passiert?
Ja. Tatsächlich haben wir Twitter sehr viel bedient. Wir haben, genauso wie Stefan auch, sehr aktiv über die Entwicklung berichtet. Mhm. Und wir haben auch viele YouTube-Videos gemacht über die Entwicklung und haben so ein bisschen Blick hinter die Kulissen gegeben und waren generell eigentlich sehr aktiv. Wir haben dieses Early-Access-Modell gefahren, was auf Steam ist. Sprich, wir haben unser Spiel angefangen zu verkaufen, obwohl es noch gar nicht fertig war.
Okay.
Und haben das ein Jahr lang gemacht.
Eine Beta-Version sozusagen.
Ja. Genau. Und haben aber alle 2 Wochen eine neue Version veröffentlicht und die unseren Spielern zugänglich gemacht.
Jetzt ist ja das Internet nicht nur voller netter Leute. Fängt man sich dann nicht lauter Leute ein, die sagen, also die kaufen ein nicht fertiges Spiel und sagen dann, naja, das Spiel ist doch gar nicht fertig.
Mhm, ja, gibt's auf jeden Fall. Aber da hat eben, also diese Flucht nach vorne war, glaube ich, ganz gut. Also wirklich das Zeigen, hey, guck mal, wir sind einfach nur Menschen, die dieses Spiel machen. Mhm. Also Riad und ich haben relativ früh angefangen, uns vor die Kamera zu stellen und einfach aus dem Nähkästchen zu plaudern, alle 2 Wochen immer zu den neuen Versionen vom Spiel und haben auch unsere Gesichter in die Kamera gehängt und haben das auch immer als so nicht so professionell gemacht, sondern so in einem Cut, ohne groß irgendwelche Modifizierungen. Und ich glaube, dadurch wurde klar, hey, das sind einfach nur nette Leute, die versuchen irgendwie das da so zu reißen. Deswegen haben wir eigentlich relativ wenig so diesen Hate abbekommen, sondern die Leute haben einfach gesehen, okay, die strengen sich wirklich an, die sind dabei, die rennen, die machen nicht dieses Typische, was so diesem Early Access, wenn man da so ein bisschen drinsteckt, gibt's halt so das Klischee, die nehmen das Geld und dann hören die auf zu kommunizieren und machen die an dem Spiel weiter. Da haben wir auf jeden Fall gegengearbeitet.
Okay. Ist das wichtig als Spielentwickler, dass man da auch mit seiner Personality drin ist?
Nicht unbedingt. Also das ist nicht kompatibel bei allen Menschen oder für alle Spiele. Ich fand's hilfreich. Also es macht's auf jeden Fall ein so ein Bonus-Ding, glaube ich, wenn man das ausspielen kann, wenn man dafür gemacht ist, kann es funktionieren, aber es ist jetzt nicht eine Notwendigkeit.
Okay. Und das hat sozusagen gereicht, dass sich dann genug Leute für das Spiel interessiert haben, dass es dann, als es auch gut war,
gekauft wurde. Ja, genau, ich wollte auch nochmal sagen, es war auch, glaube ich, nochmal, also hat auch spielerisch überzeugt und nicht nur, dass wir die Leute...
Aber man braucht halt beides, ne? Du brauchst halt sowohl die Leute, die, also das muss gut sein
und dann brauchst du auch... Oder das ist ein richtig gutes Spiel, ne? Also wir hatten ja nur so ein mittelmäßig gutes Spiel, aber konnten gut reden und haben es den Leuten verkauft. Naja, und es wurde dann auch ein gutes Spiel über den Zeitraum hinweg. Es sind verschiedene Konstellationen, die da funktionieren, aber also in erster Linie ist es immer ganz praktisch, wenn man ein ziemlich gutes Spiel hat.
Okay. Gut, klingt eindeutig.
Willst du mich noch mal was fragen zu dem, dass wir das Geld zurückbezahlt haben? Ansonsten würde ich noch mal gerne erzählen, dass wir so einen großen Scheck gemacht haben.
Ja, sag doch mal.
Das war voll cool. Wir haben so einen großen Scheck gemacht, den habe ich von Hand gebaut. Und dann wurden wir auf die Bühne gerufen und dann durften wir so einen großen Scheck übergeben. So ein Übersize, so ein Life-Size. Ja. Und es gibt das Gerücht, dass die Chefin vom Medienboard, die hat da in ihrem Büro die ganzen Wände zugekleistert mit so übergroßen Schecks. Und da hängt unsere jetzt auch. Angeblich.
Also jetzt Rückzahlungschecks oder?
Der Rückzahlungscheck.
Von euch schon, aber an der Wand, weil du hast ja gesagt, nur 20% zahlen zurück.
Nee, aber aus den Spielen, aus dem innovative audiovisuelle Inhalte, was die Förderkategorie von Spielen ist, da sind es, glaube ich, nur 80%. Ja. Bei den anderen sind es noch weniger.
Okay.
Beim Film und so. Nein.
Sehr gut. Mehr. Aber ihr habt's geschafft. Ich wollte jetzt nochmal zurückkommen zu diesen Jobs. Wie ist es eigentlich sozusagen, wenn es gerade nicht klappt? Gibt es so Schwarzbrot-Jobs, sage ich mal, die man als Spieleentwickler
auch... Internetradio geht immer.
Internetradio?
Nein.
Die Honorare hier, also die Honorare beim Chaosradio als Gast sind ja so hoch wie bei den Antifa-Demonstrationen.
Ja, da kann man ja wieder ein Jahr entwickeln.
Nein, aber ehrlich sozusagen, gibt es so Dinge, die man nebenbei macht, also die ihr macht oder wo ihr Saftladenkollegen und Kolleginnen beobachtet, wo man häufiger mal sieht, okay, das sind anscheinend so Dinge, die kann man als Spieleentwickler sehr gut nebenbei machen?
Also, ja, jein. Also, sehr gut ist schwierig, glaube ich. Also, bei mir ist es einfach, ich doziere nebenbei und das habe ich das letzte Jahr über, als ich eben noch kein Geld hatte vom Medienboard, relativ viel gemacht. Das hat die Miete bezahlt. Und Grafiker haben relativ häufig so Freelance-Jobs, entweder bei Spielen oder jetzt eben seit einiger Zeit gibt es ja viele Filmfirmen, die auch noch so VR-Kram produzieren oder so Effektfirmen, gibt es ja einige in Berlin. Und die dann ganz froh sind über Leute, die sich mit sowas auskennen. Das sind so Brotjobs.
Ist natürlich schwierig, ne? Also Auftragsarbeiten muss man aber auch aufpassen, weil die dann oft teilweise, ne, muss man Geld hinterherrennen, typische Freelancer-Problematik. Und man verwendet dann seine Zeit darauf, diese Auftragsarbeiten zu machen. Und wann macht man dann das Spiel?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also, weil man hört ja immer das Klischee auch, ne? Also gerade von Leuten, die aus so großen Firmen wie ihr bei Jager kommt, man geht da auch weg, weil es da die sogenannte Crunch-Time gibt, die dann immer ist. Also dieses, man arbeitet viel, viel mehr, als man eigentlich sollte. Arbeitet man dann sozusagen im Saftladen weniger?
Also ich habe noch nie so wenig gearbeitet in meinem Leben wie jetzt.
Und das ist eine gute Sache.
Und so viel Urlaub gehabt und so viel verdient.
Okay.
Also,
das
nee.
Das hört sich okay an. Wie die anderen beiden auf dem Sofa? Okay.
Nee, das kann ich von mir nicht behaupten. Aber ich meine, mein Spiel ist ja auch noch nicht draußen. Das ist dann danach, wird das dann alles super. Nee, ja, ich hoffe. Aber also es ist schon so bei mir, dass mein Ziel nicht ist, irgendwie die 60-Stunden-Wochen zu ruppen. Das macht keinen Sinn und halte ich nicht für erstrebenswert. Und dann würde ich es, glaube ich, auch nicht machen.
Ich freue mich auf Stefan.
Was? Aber also ich muss im Moment eher mehr arbeiten, würde ich sagen, als Angestellter. Ja. Okay. Aber glaube ich auch normal in so einer Gründungsphase.
Gibt es auch so Phasen einfach, ne?
Stefan?
Ja, also ich habe ja auch noch nichts, was sich verkauft. Also gehe ich natürlich jetzt ganz stark dann in Vorleistung. Mhm. Das hat sich auch vom nicht verändert, glaube ich, seit der Zeit vor dem Saftladen und im Saftladen jetzt. Mhm. Sagen wir ein bisschen Ortswechsel. Ich mache schon sehr viele Stunden. Also ich bin halt so 6-7 Tage dann immer dran und von morgens bis abends. Das
Das ist schon viel.
Das ist schon.
Stefan ist volles Tier.
Nein. aber das ist okay. Also ich glaube, mit meiner Frau habe ich mich ganz gut arrangiert. Ja. Und wir haben halt keine Kinder. Und dann lässt sich das für den Moment, glaube ich, ganz gut machen. Ja.
Ist das auch eine total doofe Frage, weil die Antwort so offensichtlich ist, aber trotzdem, ist das auch ein Vorteil, dieses im kleinen Team und in so einem Saftladen-Kollektiv zu arbeiten, dass man dann also vielleicht nicht weniger arbeitet, aber freier darin ist, sich das einzuteilen?
Absolut.
Oder arbeitet man dann so viel, dass es eh egal ist?
Und also unbedingt, ich finde das, ich genieße das so dermaßen im Vergleich zum Angestellten-Dasein, dass ich mir die Zeit selber einteilen kann.
Dass man einfach arbeitet, so wie es Sinn macht.
Halt ja,
einfach.
Und dass ich sagen kann, ja genau, also es kommt halt mal vor, kommt durchaus mal vor, dass ich irgendwie, okay, es ist jetzt ein Sonntag, aber die Frau mit dem Kind ist weg und ich habe meine Ruhe und ich bin zu Hause und ich merke so, okay, jetzt habe ich eine geile Idee und jetzt setze ich mich hin und dann schreibe ich irgendwie den ganzen Tag Kram oder arbeite was am Spiel. Und dann nehme ich mir aber halt den Montag oder irgendwie einen Tag frei, weil ich merke so, hey, ich habe heute keinen Bock und das läuft nicht und so. Und das ist fantastisch.
Oder also man setzt sich halt nochmal abends hin, ne? Also man geht zum Beispiel früher nach Hause, um nochmal den Nachmittag, Abend mit seiner Familie zu verbringen. Und wenn dann alle im Bett sind, dann kann man sich nochmal abends hinsetzen zwischen 8 und 11 oder so und auch nochmal was reißen. Also man einfach dieses flexible selber bestimmen, wie und wann und wo ich arbeite, ist super befreiend.
Jetzt das ist so geil, ich habe mir am Anfang Sorgen gemacht, dass wir irgendwie die 2 Stunden nicht vollkriegen. Jetzt haben wir einen Themenblock noch gar nicht angeschnitten. Also der taucht immer so ein bisschen durch. Ne? Also Spiele machen ist mehr als nur Spiele machen. Also zum Beispiel kann man irgendwie als Dozent anscheinend irgendwie auch arbeiten. Es gibt diese Talk-and-Play-Reihe. Ihr macht im Saftladen dieses, dass man sich regelmäßig trifft und auch mal spricht und redet. Es entstehen zusammen Dinge. Aber jetzt bei Maschinenmensch sozusagen, ihr hattet in den letzten, ich weiß nicht, letztes Jahr oder 2 Jahre mit dem Goethe-Institut zusammengearbeitet.
Oh ja.
Was genau war das? Und ist das so ein einmaliges Ding gewesen oder ist das auch Spiele machen?
Okay, das sind jetzt verschiedene Fragen. Also kurz erklärend, mit dem Goethe-Institut haben wir zusammengearbeitet für 15 Monate lang, haben wir eine Kooperation gemacht. Und zwar sind wir gemeinsam mit dem Goethe-Institut in 8 unterschiedliche Länder der Welt gereist. Zum Beispiel waren wir in Mexico City, wir waren in Südkorea, wir waren in Boston, wir waren in Novosibirsk, Russland, Sao Paulo und haben dort vor Ort mit Menschen, nicht nur Entwicklern, sondern einfach nur Menschen, ein Game Jam organisiert. Ein Game Jam ist ganz kurz, ne? Meistens begrenzter Zeitrahmen, abgesteckt, es kommen fremde Menschen zusammen. Und die entwickeln innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum ein Spiel, was man spielen kann, was fertig ist sozusagen, was man rausgeben kann in die Welt und was eigentlich von Leuten einfach konsumiert werden kann. Und das haben wir da gemacht. Die Spiele hatten alle das Thema, dass die Menschen vor Ort versuchen sollten, ihre politischen Realität da einfließen zu lassen oder irgendwelche Ideen oder Ansätze, die für sie politisch schienen, in diese Spiele reinzubringen. Also sprich, es waren nicht jetzt unbedingt Serious Games im Sinne von, die waren total langweilig und dröge. Mhm. Es waren auch schon lustige und unterhaltsame Spiele, aber die hatten alle irgendwo eine Komponente, die mehr war als nur, haha, ist lustig zum Spielen, so. Und das, das haben wir zusammen im Goethe-Institut gemacht. Das Goethe-Institut hat zusammen im Auswärtigen Amt sozusagen die Finanzierung gestemmt und hat die Logistik gemacht, hat vor Ort die Locations ausgewählt und uns mit der Einladung der Partizipienten geholfen. Und Maschinenmensch hat das Know-how reingebracht, was Spiele machen anging und auch die Organisation Game Jam, wie läuft es ab, was gibt es da für Sachen, die man zu beachten muss und auch währenddessen das Mentoring der Leute, um ihnen zu helfen, diese Spiele zu bauen. Das haben wir so gemacht. Und das war auch Spiele machen, ja.
Aber dahinter steckt ja so dieses, ich mache also nicht mein eigenes Spiel, sondern ich benutze die Werkzeuge, die ich durchs Spiele machen gelernt habe, um damit was zu transportieren. Also in dem Fall, um politischem Erleben Ausdruck zu verleihen. Man kann sich auch vorstellen, dass man das irgendwie in der Pädagogik nutzt und sagt, also ich mache Spiele machen mit Menschen zusammen. Man kann sich auch irgendwie überlegen, keine Ahnung, vielleicht kann man auch Selbsterfahrungsgruppen gründen, die beim Spiele machen Dinge aufarbeiten oder sowas. Ist das für euch, also blutet das sozusagen ins Leben aus und vielleicht also auch ins Berufsleben und man kann damit mehr machen als nur Spiele machen? Oder ist das eher die Ausnahme, weil sowas immer so aufwendig ist, dass es dann auch finanziert werden muss?
Nö, kann man auf jeden Fall nutzen. Also es ist ja, also Spiele homogenisieren ja total gut. Weil die Leute, die sich damit befassen und die das cool finden, die haben auf jeden Fall so ein Common Base. Einerseits sprechen die oft Englisch. Mhm. Dann haben die alle wahrscheinlich so die Geschichten, wie wir uns jetzt am Anfang vorgestellt haben. So, in meiner Kindheit habe ich das und das gemacht und so. Mhm. Da hat man automatisch schon Themen, über die man sprechen kann. Mhm. Das ist dann so ein bisschen dieses Game Jam-spezifische. Das ist eine sehr persönliche, intime Erfahrung, die man dadurch lebt. Weil, also im Falle von der Art Games-Reihe, was wir mit dem Goethe-Institut gemacht haben, waren das 48 Stunden, hatten die Zeit. Und die haben diese Zeit sehr effektiv nutzen wollen. Da baut sich sofort ein sehr starkes Engagement auf. Sprich, die haben auch wenig geschlafen. Die haben da dann sozusagen gecrunched währenddessen, um das Bestmögliche zu erreichen. Und das zusammen mit Fremden. Ne? Mhm. Also da haben sich dann Gruppen getroffen, zusammengefunden vor Ort. Es war so im Schnitt so zwischen 50 und 80 Partizipienten, teilweise sogar über 120 Leute. Und die finden sich dann so im Schnitt meistens so in Fünfergruppen zusammen. Und oft kennen die sich gar nicht vorher. Und die müssen sich alle einigen, die müssen Kompromisse eingehen, um ein Spiel zu verfolgen. Die müssen alle am gleichen Strang ziehen. Teilweise stehen die unter großem Stress, weil jeder will das Beste für das Spiel haben. Teilweise stehen die unter Schlafentzug auch ein bisschen, ne? Sind müde, erschöpft am zweiten, dritten Tag. Also da wird es sehr schnell sehr intim und eng.
Also als Lebenserfahrung auch.
Ja, unbedingt.
Da noch eine Frage, also nicht, ich weiß nicht, wie es bei dem war, aber bei Game Jams lese ich ab und zu, ihr könnt vorbeikommen, auch wenn ihr gar keine Ahnung vom Coden und Spiele machen habt. Ist das wirklich so?
Ja, auf jeden Fall. Oder jeder kann da irgendwie was beitragen. Ja, stimmt. Okay. Also selbst wenn ich überhaupt nichts kann, kann ich immer noch das Spiel spielen. Ich kann den Leuten helfen, indem ich irgendwas organisiere, gucke, dass ich die Kommunikation unter den Menschen verbessere. Da findet jeder, kann ja irgendwas. Mhm. Ne? Und da findet jeder auch seine Rolle, wenn man da hingeht.
Also ich glaube, es wird leider viel zu wenig genutzt. Also die Leute haben immer so Hemmungen, dann hinzugeben. Ja, aber also jeder,
total, kann ich sozusagen jeder, persönlich.
Jeder mitmacht, der würde sich freuen über einfach andere Leute, die wieder andere Ideen mit einbringen.
So, weil wir dann wirklich bald zu Ende sind, würde ich jetzt gerne sozusagen noch so ein paar Sachen einsammeln, falls man jetzt die Sendung gehört hat und sagt, so, Mann, das klingt ja ganz cool. Ich würde da vielleicht noch ein bisschen näher reinschnuppern. Also, was man jetzt machen kann, was schon gesagt wurde, ist, also, ich kann tatsächlich mich trauen, zu einem Game Jam zu gehen. Habt ihr jetzt bestätigt zumindest. Mhm, es gibt diese Talk-and-Play-Reihe, die ist wann alle?
Alle zwei Monate auf berlingamescene.com gehen. Da gibt es einen Kalender, unter anderem auch einen Reiter extra fürs Talk and Play. Berlingamescene.com.
Es gibt einmal im Jahr die Amaze. Die ist immer im späten
April.
Frühjahr. Okay, genau, ja. Im April, also wenn Berlin Games Week ist.
Berlin Mini Game Jam auch.
Was ist das?
Das ist dieser einmal im Monat ein 8-Stunden-Game Jam, der stattfindet. Der ist im Koop beim Cottbuser Tor. Ich glaube, die URL ist berlingamejam.de oder berlinminigamejam.de.
Ist aber auch auf Berlin Game Scene.
Ja, genau.
Findet man auch.
Und wenn ich jetzt so ein bisschen konkreter, wenn ich denke, so, also ich will mich ein bisschen mit Spielentwicklung beschäftigen, was ist denn so die erste Stelle, wo der sagt, oder meinetwegen auch nur der Google-Suchbegriff, den ich eingeben muss, oder Suchmaschine eurer Wahl, womit fange ich an?
Unity,
okay, schon hast du vorhin schon gesagt. Unity kann man anfangen. Willst du mit dem Kopf schwer, ist das das Richtige?
Ja, ich weiß nicht. Also Unity finde ich schon ganz schön oben eingestiegen. Also ich würde eher wahrscheinlich ins Modding reingehen. Also erstmal anfangen sozusagen, weil manchmal ist ja...
Also ist es wichtiger, etwas zu machen, wo ich schnell was sehen kann, als mir was Komplexes rauszusuchen, was ich erstmal lerne?
Es kommt auf dich persönlich an.
Aber es gibt diese beiden Wege sozusagen. Ja. Okay.
Ich würde zumindest sagen, also Unity nenne ich einfach mal, weil es so viel Material dazu gibt, weil es auch so viele qualitative YouTube-Videos dafür gibt. Also
könnte man sagen, wenn ich vielleicht von Programmieren eh schon Ahnung habe, dann kann ich damit vielleicht gut einsteigen. Ja, genau. Wenn ich sozusagen eher, wie euch so ein bisschen vorher angefangen habe, also Coden, kann ich nicht suchen, dann kann ich sozusagen eher mir ein bestehendes Spiel suchen, was Modding-Komponenten, also es gibt ja Spiele, die Level-Editoren mitbringen.
Zum Beispiel, oder es gibt ganze Spiele, wo es um nichts anderes geht.
Ne? Minecraft,
Kreativmodus. Mario Maker, sowas. Und einfach mal, also ich denke, es ist gar nicht so anders als Hacken. Das ist einfach, man muss von dem passiven, ich konsumiere, was mir vorgesetzt wird, wechseln auf die Seite, wo man sagt, okay, jetzt mache ich selber mal was. Mhm. Und was auch, und da, ja, also ein Zugang wäre, also Unity ist sicher ein Tool, es ist eine Game Engine und es ist sicher ein Tool, das wahnsinnig gut dokumentiert ist. Und es ist halt erstmal kostenlos. Aber es ist nicht, also es hat schon auch trotzdem eine große Einstiegshürde, würde ich sagen, weil man relativ schnell zumindest einigermaßen programmieren können sollte oder es lernen muss.
Was sind bei der Spielentwicklung für euch der häufigste Frustrationspunkt oder Dinge, die euch frustrieren und wie überwindet ihr die? Spielentwicklung ist so toll, es gibt nie Frustrationspunkte. Es, geil!
Nee. Es dauert immer alles so lange.
Ja,
genau. Es dauert alles immer länger. Es ist so, also du hast die coole Idee, du kannst es umsetzen, es läuft nicht mal schlecht, aber es dauert einfach länger. Und dann ist einfach keine Zeit mehr da. Das ist eigentlich das Problem.
Ja, richtig. Meistens, wenn es richtig losgeht, so, dann muss man eigentlich fertig sein. Ja.
Genau, und das ist tatsächlich frustrierend, wenn man Dinge, die man gerne noch gemacht hätte, nicht tun kann, weil die Zeit weg ist.
Mhm.
So. Aber das, ja.
Okay, ich habe jetzt noch sozusagen zum Schluss die Gretchenfrage. Und das ist, wenn man euch so zuhört, dann habe ich den Eindruck gewonnen, wenn ich wirklich selber Spiele machen will, also im Sinne von, ich möchte auch in einer handwerklichen, selbsterfahrenen Art ein Spiel auf die Welt bringen, dann muss ich das so machen wie ihr. Also in einem kleinen Team mindestens und darf auf gar keinen Fall eine große Firma geben, weil da ist es eher ein Job. Aha. Ist das so oder ist das nur so ein Eindruck, den ich jetzt habe und eigentlich ist das alles ganz anders?
Also das kommt ein bisschen auf die Firma und das Projekt an. Ich denke, man und auch vielleicht auch manchmal auf den Zeitraum. Also ich habe schon auch, ich habe ja das Beispiel bei Jäger, hatte ich schon das Gefühl, dass ich an Spec Ops The Line auch handwerklich mitgearbeitet habe und auch was zu dem Spiel beigetragen habe, obwohl das am Ende 120 Leute waren. Aber, ja. Und gleichzeitig ist eben der große Vorteil, den ein große Studio hat und gerade am Anfang hat, muss man auch ganz klar sagen, ist, dass man erstens bezahlt wird und zweitens, Dinge lernt. Ne? Ja. Dass da ganz viele andere Leute sind, die total gut sind, die viel besser sind als man selber und von denen man lernen kann. Und das würde ich nicht von der Hand weisen. Aber also für mich persönlich ist jetzt dieses in einem kleinen Team arbeiten sehr erfüllend.
Aber es ist halt auch, du hast halt auch schon viel Erfahrung mitgebracht, ne? Also ich sehe immer wieder junge Leute, die dann sozusagen direkt ohne den Einstieg in eine Spielefirma unabhängig werden. Und die rennen halt teilweise in so offensichtliche Wände rein, wo man so im Nachhinein denkt, so Mensch.
Ja, für uns offensichtlich.
Ja, genau, für uns offensichtlich, weil wir halt einfach schon Erfahrung gesammelt haben. Deswegen, ich weiß auch nie genau, was ich den Leuten raten soll. Zuerst in ein großes Studio oder ein mittelgroßes Studio, geht bloß nicht in so ein riesengroßes Studio am Anfang. Also so bei Ubisoft oder sowas würde ich jetzt nicht unbedingt, weiß nicht genau. Vielleicht ist da auch cool, da kann man sich super spezialisieren so. Aber ich weiß nicht, was ich raten würde, weil manchmal verliert man auch so ein bisschen die Edge, ne? Also dieses Anarchistische, was so junge Leute manchmal haben und dann so Spiele wie Hotline Miami entstehen oder sowas, das geht auch verloren, wenn man zu lange auf einem gemütlichen Stuhl sitzt.
Okay. Ich hätte mir so sehr jetzt so eine Schwarz-Weiß-Antwort gewünscht, aber ihr musstet ja wieder differenzieren.
Okay. Sorry.
So, weil jetzt die Zeit wirklich rum ist, werde ich nicht mehr fragen, was eure im Einzelnen die nächsten Projekte oder möglicherweise Deadlines sind, sondern es gab neulich, hattet ihr so eine offene Veranstaltung, da konnte man von euch allen und auch von den anderen mal im Saftladen sehen, an was ihr gerade arbeitet und das sogar ausprobieren. Wann ist die nächste dieser Art?
Bestimmt zur nächsten großen Veranstaltung in Berlin versuchen wir jetzt eigentlich immer das zu machen, also mindestens zur Amaze oder zur Games Week, die jetzt aber schon dieses Jahr war. Ansonsten würde mir jetzt spontan keins
einfallen. Naja, aber wir haben ja die Website saftladen.berlin und da gibt es auch einen Newsletter.
Genau. Abonniert den Newsletter. Ja, richtig. Call to Action zum Schluss. Hey, voll gut. Saftladen.berlin.
Alles klar. Sehr schön. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Jörg Friedrich, Stefan Höwebrink und Johannes Christmann.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Alle vom Saftladen. Vielen Dank, liebes Publikum, dass ihr doch in die erste Reihe gekommen seid. Ja, das war's für heute. Mein Name ist Markus Richter und ich habe noch eine kleine Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen. Lasst die Mikrofone offen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy-ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious this track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've palpated more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photos ending, cupping it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons. Unfadable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds, hungover afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a D-Dang. Moin, kang, kong, jump, ping. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's an index finger party. Yeah! Come on, my users, holla website. Even your users, holla website. Everybody come on, holla website. Come on, come on, a holla website. Come on, come on. Don't forget I'm in your extended network. Biatch. X-Force 5000. Blah.